Wer faul ist, muss gendern. Wer faul ist, muss sich im Lockdown einsperren lassen. Wer faul ist, muss jede noch so dumme Regel befolgen. Wer faul ist, muss warten im Spital, bei der Mietwohnung, aufs Auto, wenn er überhaupt noch eins kriegt. Und ich verstehe von meisten Dingen nichts. Ich habe vier linke Hände. Interessiert mich nicht. Ich verstehe auch nichts von ausgeglichenen Sachen und Yin-Yang und Yoga. Aber ich verstehe was von Kohle.
Mein lieben Gerald hat über 30 Millionen Privatvermögen und ist damit bekannt geworden, dass er der Mittelschicht gesagt hat, das sind die Fehler, die ihr macht. Das Eigenheim auf Pump ist das Döfste, was ihr ökonomisch machen könnt. Wir Reichen werden immer reicher, weil ihr so dumme Entscheidungen trefft. Ich habe Geralds Buch vor ungefähr 10 Jahren damals mal gelesen und bin mega begeistert, dass er heute bei mir ist. Ich freue mich auf einen geilen Podcast mit Gerald Hörn, dem Investmentpunk. Was ich mich immer gefragt habe, ist, wo sind die ganzen Bändchen her?
Die Bändchen sind von Partys, von Festivals, Modballrennen, das ist Tomorrowland, das Übliche. Ich habe doch ein intensives, wildes Leben. Ich bin nicht umsonst der Investmentpunk.
Du hast ein intensives, wildes Leben. Wie alt ist die älteste, wie sagt man, Banderole oder Armband?
Ich glaube so 2 Jahre oder so. Ich hatte es einmal runternehmen müssen, weil da war ich mal bei einem Arzt und der hat gesagt, das muss ich runterschneiden.
Ach krass. Und dann hast du dich quasi dafür entschieden, das alles komplett auch zu lassen? Und
ja, ich habe es vorher auch immer gehabt.
Wann hast du das erste Mal behalten?
Nein, das habe ich schon immer gehabt. Na, einmal war ich bei einem Arzt und der hat gesagt, das muss ich runternehmen.
Ja, verstehe ich.
Da hatte ich eine Zahnoperation und der hat gesagt, irgendwie muss das runter.
Okay. Ich weiß, dass du in Harvard studiert hast und ich weiß, dass du Investmentbanker warst.
Bin.
Danke für die Korrektur. Aber angestellter Investmentbanker. Und wenn ich mir jetzt so einen Investmentbanker vorstelle und auch so die paar, die ich kenne, die rennen alle in Maßanzügen rum und wenn die kein Anstecktuch finden, dann fühlen die sich nackt. Warum siehst du anders aus als die?
Ich war immer ein freiheitsliebender Mensch und habe gemacht, was ich wollte, schon in der Schule. Also meine Eltern haben mir gesagt, das muss ich machen und ich habe gesagt, nein. Und vor allem in der Schule haben wir gesagt, ja, das gehört sich. Und dann habe ich die Leute gefragt, ja, was sie haben. Und da gesagt, VW Golf für Auto. Und habe gesagt, ob sie Immobilien haben und Diamanten und Gold. Und habe gesagt, nein, gesagt, halt's Maul, ich will Reichtum lernen und nicht Armut. Also ich war immer schon rebellisch.
Das hast du früher schon in der Schule
mit
gesagt?
Mit 12, 13 Jahren, auch meine Eltern und Verwandten, ja. Und da war klar, dass das in einer großen Organisation nicht wirklich passt auf Dauer. Und das zweite Thema, was auch der Fall war, in einer großen Organisation habe ich gesehen, muss viel Arsch kriechen und hohe Steuern zahlen. Einkommensteuer ist 50%. Und da haben wir gedacht, da dauert es zu lang, bis man reich wird. Und wenn ich mir heute viele Investmentbanker anschaue, die mir von ihrer Villa oder von Ähnlichem erzählen, und dann habe ich erst einmal einen getroffen von einem großen Private Equity Fonds, der hat mir von seiner Villa in London erzählt. Und dann habe ich gefragt, wie viele Wohnungen? Und ich habe gesagt, 200. Dann hat er mal nichts mehr gesagt.
Das heißt, du hast sozusagen das Wettrennen unter Investmentbankern gewonnen, weil du mehr Vermögen hast als die.
Ja, das, was ich auch bei meiner Harvard-Feier gesehen habe. Ja, also ich habe vermutlich mehr Vermögen als viele andere. Nicht alle, aber sehr viele.
Wie viel hast du?
Ich bin ein ultra-high-net-worth-individual. Das heißt, selbst bei der banktechnischen Bewertung, die eher konservativ ist, würde ich ein Nettovermögen von über 30 Millionen Dollar haben. Wie genau hängt natürlich aber davon ab, wie gerade die Immobilienpreise sind, wie die Kryptopreise sind und Ähnliches. Ja? Aber selbst die Bank akzeptiert so eine Bewertung, dass es deutlich über 30 Millionen Dollar ist.
So, wenn die Bank konservativ ist und wenn du sagst, deine eigene ist weniger konservativ, wo landen wir da?
Das hängt immer davon ab, wie du die Investmentbank Academy bewertest, die Marke und so weiter. Das ist sicherlich, du kannst sicherlich es deutlich über 30 Millionen machen. Aber wie gesagt, selbst die Bank akzeptiert schon signifikant über 30 Millionen.
Wie viel Prozent deines Vermögens wären dann die Investmentbank Academy?
Das hängt immer davon ab.
Ja, also grob. Sind das 10 oder 10% oder ja, 90?
Meinst du von dem Bruttovermögen oder vom Nettovermögen? Ich meine, weil die Immobilien sind ja nicht ganz wenig.
Wenn du sagst Bruttovermögen, meinst du Vermögen inklusive Schulden, ja. Und netto meinst du, ja, um Schulden, ja, bereinigt.
Und ich rede immer vom Nettovermögen. Ich rede, 30 Millionen Dollar ist so die Grenze von Nettovermögen, was ein ultra high net worth individual hat. Und da bin ich schon seit mehreren Jahren drüber.
Da bist du seit mehreren Jahren drüber. Was ist das Ziel? Wie viel willst du haben?
Nächster Schritt ist Fuck Your Money, das heißt über 100, 150 Millionen und mittelfristig sicher Milliardär.
Mittelfristig sicher Milliardär. Warum?
Nochmal, sportlicher Ehrgeiz ist Nummer 1. Nummer 2, ich habe auch noch ein langes Wunschbuch, was ich noch alles haben will. Da bin ich noch zu arm, um mir das zu leisten. Und gleichzeitig habe ich eine klare Präferenzfreiheit und Reputation vor Luxus. Das haben andere nicht. Aber wenn ich sage, ich muss First Class fliegen oder Aston Martin fahren, anstatt Pagani fahren und Gulfstream fliegen, aber kann dafür ruhig schlafen und am Abend allein in Berlin spazieren gehen und dann den Club Party machen, ja, jemand, der gepanzertes Fahrzeug braucht, und da kenne ich einige, oder 5 Strafrechtsexperten, der kann das nicht. Und ich habe Freiheit und Reputation sind mir wichtiger als Luxus. Das ist bei anderen umgekehrt. Und auch viele Leute, die viel Geld verdienen, da machen dann genau den Blödsinn, dass sie sagen, ich verdiene viel Geld, ich kaufe mir jetzt eine Villa und einen Zweitwohnsitz, ein Boot und einen Fußballverein, alles Mögliche und schränken dann ihre Freiheit ein. Und das war auch etwas, was bei meiner Harvard-Feier sehr viele die Ohren gespitzt haben. Also ich bin sicherlich in den Top 5% meiner Harvard-Klasse, auch was Vermögen betrifft, vielleicht sogar Top 3, 4, je nachdem kann, muss man immer, ist immer nicht ganz leicht zu beurteilen bei so einer Feier. Aber wie ich gesagt habe, ich kann machen, was ich will. Ich habe absolute Freiheit, wir können alle Firmen, da haben alle die Ohren gespitzt, weil viele arbeiten halt für Private Equity Fonds oder haben halt hohe Lebenshaltungskosten und alles Mögliche und die haben halt nicht die Freiheit. Wenn ich sage, ich habe keine Lust, mache ich es nicht. Wenn ich sage, ich fliege vorher nach San Francisco, fliege ich. Und wenn ich sage, schlaf, schlafe ich. Und wenn jemand sagt, ich soll um 8 einen Vortrag halten, sage ich gerne für 50.000. Ganz einfach. Und die anderen können das nicht, die müssen antreten, weil halt der Oberboss ihre Karriere oder ihre Fixkosten bedeuten, dass sie so viel und so viel verdienen müssen. Und ich kenne Leute auch auf sehr hohem Niveau, die dann ihr jetzt halt sagen, sie müssen ihre Yacht verchartern oder ihre Pferd verkaufen oder Privatjet-Flugpartnerschaften machen, weil die Zeiten nicht so gut sind. Und da habe ich lieber Freiheit. Und das ist das, was viele unterschätzen, von unterem Mittelstand bis zur Oberschicht. Die Leute versklaven sich fürs Eigenheim und fürs neue Auto. Ja, auf Leasing und vielleicht andere Konsumschulden und dann sind sie schon versklavt. Dann ist vorbei. Ja, und dann haben sie auch eine Scheidung und dann sind sie so am finanziellen Abgrund. Und der Punkt ist, dass die meisten Leute am Anfang ihrer Karriere die Möglichkeit haben, von der Bank einmal einen Kredit zu bekommen. Die meisten Leute nutzen es fürs Eigenheim. Meistens auf hohen Schulden in der Pampa. Dann müssen sie das abzahlen, haben viel Arbeit, keine Freiheit. Und wenn sie eine Scheidung haben, zahlen sie natürlich die Schulden für etwas, wo sie gar nicht mehr drinnen wohnen. Also völlig dumm. Ich sage immer, man muss sadomasochistisch veranlagt sein, um sich das anzutun, die Arbeit sich jeden Tag in den Stau zu stellen und so weiter. Weil es gibt ja kein Gesetz, das sich dazu verpflichtet. Die andere Möglichkeit ist, dass du sagst, ich nehme das Geld und kaufe mir kleine Einzimmerwohnungen. Da braucht man heute 20.000 Euro Eigenkapital für eine, also ist gar nicht so viel. Das kann sich jeder, der fleißig und geschäftstüchtig ist, leisten. Und das kann man immer wieder machen und dann kann man sich finanzielle Freiheit aufbauen. Eigentlich, wenn man nicht dumm ist und geschäftstüchtig und fleißig ist, gar nicht mehr verhindern, Millionär oder Multimillionär zu werden. Das ist der Unterschied. Den Weg haben auch die normalen Bürger und die Leute, die viel verdienen, jetzt Anwälte, DAX-Vorstände, was auch immer, machen das Ganze im größeren Stil. Die tun halt dann Villa bauen und haben teure Affären und dann Yachtbau, Fußballverein, lauter Blödsinn und dann haben sie wieder keine Freiheit. Und Freiheit ist sicherlich einer der wichtigsten Dinge und auch einer der besten Dinge, die viel Kohle bringt. Das machen kannst, was du willst, worauf du Lust hast. Und das kann auch sein, was zurückgeben, das kann sein, eben gut zu leben, was auch immer. Und das Zweite, was auch oft unterschätzt wird, ehrlich sein. Wenn du langfristig am gedeckten Tisch sitzen willst, musst du ehrlich sein, Handschlagqualität haben. Das meine ich mit Reputation. Und natürlich, man kann kurzfristig krumme Wege gehen und viel Geld verdienen. Ja. Da liest du der Milliardäre der Welt oder Leute, die viele 100 Millionen haben, sind auch Drogenhändler, Waffenschieber, Leute, die ihre Länder mit ihren Diktatoren ausrauben und ähnliches. Sowas würde ich nicht wollen. Ja, Leute, die halt vom Strafrichter gesucht werden, Probleme haben und so weiter. Ja? Und das lohnt sich dafür nicht. Reputation, ich will nicht mit Äpfel oder Tomaten beworfen werden. Ja? Ich habe lieber einen Applaus auf der Bühne, als dass mich jemand bewirft.
Das verstehe ich.
Und das heißt, wenn man diese zwei Dinge so rankt, ja, und dann erst den Luxus, dann muss man auch ganz schön viel verdienen, um sich sehr luxuriöse Dinge leisten zu können.
Ah, Moment, ich darf mal rechnen. Also wenn du sagst, du hast 30 Mio.
Mehr, deutlich mehr, sorry.
Deutlich mehr, deutlich mehr. Wir lassen konservativ bei 30.
Nein, das wäre selbst bei der Bank zu wenig.
Okay, dann machen wir 50.
Ja, das ist eher, wenn du Marke richtig bewertest, bist schon
50. Ich bin die Zahl halt auf 30 Mio. Im Kopf schon durchgegangen. Das macht mir das jetzt ein bisschen schwierig.
Nur ein alter High-Net-Worth-Individual ist die Definition 30 Millionen Dollar Nettovermögen. Deswegen habe ich es genommen.
Das heißt, dann nehmen wir ungefähr mal 50. Wenn das für dich okay ist.
Ja, für die Rechnung. Ist auch leicht zu berechnen.
So, wenn jemand 50 Mio hat, können wir von einer langfristigen Rendite konservativ ausgehen von 5% oder mehr?
Ja, also sagen wir so, nach Inflation, Steuern und Reinvestment, also wenn du Immobilien hast, musst du was sanieren, du musst Steuern zahlen und du hast natürlich auch Geldentwertung, die gerade bei luxuriösen Lebensstil durchaus höher ist. Also 5% muss man da eh schon ganz schön geschickt sein, aber 5% Ja, 4-5% kannst du erreichen.
Gibt ja diese 4%-Regel in Amerika.
Ja, 4-5% kannst du erreichen, wenn du geschickt bist, ja.
Okay, dann wir rechnen mal 5 für, ja. Vielleicht hast du ja auch noch ein bisschen mehr Geld, dann kommen
wir ich rechne 10% Inflation, dann brauchst du plötzlich 15% Ertrag. Nicht unterschätzen.
Ja, aber wenn man 5, anders. Du sagst, wir nehmen jetzt nur 50 Mio. Ja. Wir nehmen 50 Mio, dann nehmen wir 5% der Einfachheit halber, dann diskutieren wir das nachher. So, das sind 2,5 Mio Rendite pro Jahr, minus ein bisschen Steuern, das entspricht ungefähr 200.000 Euro monatlichem Profit, ohne, dann nehmen wir noch ein bisschen Steuern, aber es ist ja die Steuerkonstruktion, in der du bist, das ist ja Kapitalvermögen und so, wird ja sowieso präferiert besteuert, aber auf diesem Level lassen sich auch Konstruktionen bauen. So, das heißt, du hast zum Leben, ohne dass dein Vermögen weniger wird, 200.000 Euro plus minus im Monat. Jetzt sagst du wohnst in der Wohnung für, ich glaube, 2 oder 2,5 K.
Ein bisschen mehr. Also mit Betriebskosten allen kostet schon fast 40 im Jahr. Okay. Aber ich habe auch ein großes Büro, das sicherlich nicht notwendig wäre. 450 Quadratmeter Büro in der Innenstadt ist nicht zwingend notwendig.
Ist nicht notwendig, aber das ist ja quasi eine unternehmerische
Ja, aber es ist trotzdem, muss man trotzdem halt auch verdienen.
Verstehe ich. Aber ich überlege jetzt so, was wäre der Case, wenn du einfach alles verkaufst, du packst das in ETF oder so und sagst, pass auf, ich habe keinen Bock mehr auf Arbeiten. Dann kämst du auf ungefähr 200.000 Euro Einkommen pro Monat, vermutlich sogar nach Steuer. Jetzt wohnst du zur Miete für, ich sag mal, ob du jetzt 2, 4 oder 10 bezahlt, macht dann die Kohle jetzt auch nicht fett. Dann hast du irgendwie, habe ich auf Insta gesehen, ein Model S und
ein Tesla Plaid, ein Aston Martin.
Und hast du noch was?
Ein TVA habe ich noch, ja.
Ein TVA. Die Kosten zusammen 300.000. Wahrscheinlich eher weniger.
Ja, also außerdem gehören mir die Autos.
Ja, genau. Die gehören dir, aber ich sag mal, das nehmen wir jetzt mal auf. Das ist ja das Geld, was du quasi in anderthalb Monaten verdienst. In anderthalb Monaten hast du, worauf ich hinaus will, ist, du verdienst ja heute schon drastisch mehr, als ich mir irgendwie vorstelle, so ausgeben zu können. Du burnst ja nicht, du hast ja nicht 30 Autos.
Und ja, so. Weil ich nicht dumm bin, weil ich Freiheit liebe, wie ich gesagt habe.
Genau. Aber wenn ich jetzt noch, wie alt bist du?
47.
47, das heißt, dann hast du noch vielleicht 60 Jahre zu leben, vielleicht 70, je nachdem, was auch dann medizinisch möglich ist. So, wenn wir jetzt, lass mal 50 nehmen, for the sake of argument, ne? So, das heißt, wenn du nur reine Rendite, ohne dass die 50 Mio weniger werden, hättest du 200.000 im Monat. Dann hättest du noch quasi eine extra Million, wenn du an das Grundkapital drangehen würdest. Was macht man mit so viel Geld und warum will man dann noch mehr Geld haben? Also den sportlichen Ehrgeiz verstehe ich.
Ja, das Zweite ist, was sicherlich auch ein Punkt ist, wenn du geschäftlich aktiv bist, gibt es da zwei Möglichkeiten. Entweder du spielst auf Sieg oder auf gar nichts. Wenn du mit Durchschnitt bist, ist nur peinlich. Ja? Mhm. Gibt ein Beispiel. Ich habe jetzt ein neues Buch geschrieben, Dein Zimmer will näher. Die Großreiter, das war durchaus gut, okay, aber das wäre peinlich. Das habe ich selbst schreiben müssen, weil es nicht gut genug war. Jetzt ist geil geworden. Ja? Und dasselbe ist, wenn ich auf der Bühne stehe, das muss sitzen. Ja? Und wenn ich einen Deal mache, der muss sitzen. Durchschnitt führt nicht, da gehst unter wirtschaftlich. Entweder bist du an der Spitze oder nichts. Habe ich immer gelebt. Ja? Und das Dritte ist, wenn du sagst, ich setze mich zur Ruhe, willst du dann mit lauter Schnapsdosseln so ein Tropieren in den Wein sitzen, das wird nach einem Monat langweilig und Hummer essen und Aston Martin oder Ferrari fahren auch. Ja, brauchst du eine Challenge. Und fairerweise, ich liebe auch Luxus. Ja, also Privatjet, das Ziel ist eigener Airbus, eigene Westernpark Tower, eigene Privatrudi, Pagane, gibt es schon noch einige Dinge, die viel kosten. Und wo du sagst, das reicht definitiv nicht, ja. Außer du willst dir deine Freiheit total einschränken.
Ja, verstehe ich. Wobei auf dem Level, ich glaube, Andrew Tate hat mal gesagt, wenn du 20 Mio hast und keine eigenen Flugzeuge und Boote hast, kannst du dir alles leisten und schaffst nicht, dein Geld auszugeben. Und das dürfte relativ realistisch sein.
Ich glaube, das war vor Corona richtig. Aber seitdem wir jetzt so starke Inflation haben, musst du deutlich schärfer rechnen. Für alle. Es gilt übrigens auch für Normalbürger auf anderen Ebenen. Nur im Luxus, Inflation ist noch ein bisschen stärker. Hotelpreise sind um 50% gestiegen, Flugpreise um 70%, Autopreise sind gestiegen, Mietpreise sind gestiegen, Betriebskosten, you name it. Medizin, es gibt die ersten Ärzte, die verlangen für einen Termin 500 oder 600 Euro. Ja.
Okay.
Das wird schon, die Inflation merkst du, die ist ordentlich. Das heißt, das war mal der Fall, ist aber nicht mehr der Fall.
Okay. Trotzdem würde ich sagen, mit mehr als 30, 40, 50, 60 Mio sind jetzt die 500 Euro für einen Arzt nicht mehr so wahnsinnig relevant. Ne?
Aber ich sage mal so, viele unterschätzen auch, das kann ich mir locker leisten, aber ich sage mal, ich gebe wieder ein Beispiel aus meiner Zeit in Harvard. Ja. Dort habe ich eben, wo ich da bei meiner Harvard-Feier getroffen habe, das war ein Hedgefondsmanager. Und der hat mir gesagt, er lebt nicht in San Francisco, da ist so viel Kriminalität. Und er war da im nördlich von San Francisco, gesagt, da weißt du doch, gab es doch ein Feuer, das ist doch alles ab. Und gesagt, ja, aber kein Problem. Ich war mit meiner Familie 4 Monate in Hawaii und dann haben sie das Haus neu aufgebaut. Ich habe gesagt, ne, was hat das gekostet? Ich habe gesagt, $300,000. Ja. Und der, der sich nicht leisten kann, muss in einer Flüchtlingsunterkunft leben. Also da geht es schnell schon um größere Dinge und diese Extremsituationen werden mehr. Ja, glaubst du, in Corona in Dubai zu leben war billig? Ja. Oder moderne medizinische Behandlungen oder ähnliches. Also das heißt, die sogenannten schwarzen Schwäne, was ich auch in meinem neuen Buch beschreibe, ja, werden mehr. Und wenn du hier nicht ausreichend Mittel hast, für den Hedgefondsmanager war es wurscht, du gesagt, der hat jetzt Zeit in Hawaii genossen, für die anderen Leute ist, und dafür ist das Haus neu. Und das wird mehr, sieht man ja. Ich war am Gardasee, da waren plötzlich die Windschutzscheiben der Autos alle durchtrennt durch Hagelkörner. Die Dächer waren zerstört. Ja, also wenn das aber so im Kopf liegt, bist du tot. Und überall in Rhodos ist abgebrannt und in Maui, in Hawaii und in Kanada und so weiter. Also diese Wetterextreme werden mehr. Die politischen Unruhen werden mehr. Und wenn man halt kein Geld hat, wird die Welt ziemlich düster. Deswegen braucht man allein schon dafür einiges an Geld. Vor allem, wenn man Freiheit will.
Ich verstehe das. Die Frage ist, wann hat man genug Geld?
Das ist eine Frage, wie gesagt, von deinen Zielsetzungen und von deinem Lebensstandard. Du kannst sicherlich sagen, ja, in Wirklichkeit, es gibt aber sicherlich eine decreasing margin utility of wealth. Ja? Wenn du jetzt sagst, es ist sicherlich ein Mercedes schöner als ein Dacia. Und der Aston Martin Cabrio ist schöner als na, auch selbst der Mercedes. Ja? Aber du kannst so ein Auto um 80.000, wenn du geschickt bist, kaufen. Ist der Zugewinn von Lebensqualität von einem, der 500 kostet, groß? Nein. Ist der Zugewinn von der First Class zur Business Class groß? Economy, ja, irgendwie über Island nach Amerika fliegen, ist nicht nice. Ja? Auch mit der Lufthansa Economy zu fliegen, ist auch nicht nice. Unbedingt, aber Business reicht in Wirklichkeit. Ja? First ist nicht notwendig, sage ich jetzt mal.
Bin ich bei dir.
Das ist dann sogenannter Decreasing Marginal Utility of Wealth. Aber trotzdem ist Geld. Das ist der Unterschied. Und das andere ist, das wirklich leisten zu können. Aber natürlich, der Rest ist sportlicher Ehrgeiz, der Rest ist Dinge bewirken können, wie ich gesagt habe. Ja? Das sind diese Dinge. Und natürlich Luxusgüter, die nice to have sind, aber nicht zwingend notwendig sind, um es ganz offensichtlich zu sagen.
Ja, da ist selbst, ich weiß nicht, was das aktuell teuerste Auto der Welt in der Liste kostet, wahrscheinlich so 3-4 Millionen.
Irgendwie. Nein, da glaube ich, da liegst du falsch. Also bei neuen Autos liegt ungefähr bei 14, 15 Millionen.
Und okay.
Das ist ein spezieller Rolls Royce. Und bei Oldtimern kommst du damit nicht aus.
Gut, bei Oldtimern bin ich dabei. Ne?
Das ja, also und bei Fliegern und so weiter, das ist sicherlich etwas, Privatfliegen ist eine sehr angenehme Sache. Und die kostet schon viel.
Ja, verstehe ich.
Und es geht aber primär, der Luxus ist, wie gesagt, nicht das Kernelement. Ich glaube, das wird oft unterschätzt. Das Kernelement ist Freiheit und das andere ist, dass du was bewegen kannst, dass du Firmen bauen kannst, investieren kannst, Dinge bewegen kannst und so weiter. Das ist viel lustiger.
Und du willst mit den Großen mitspielen und sagen, hier, das ist mein Tower und hast dementsprechend Zugriff auf die klügsten Köpfe der Welt.
Also das wäre vollkommen vermessen. Das wird nicht spielen mit so wenig Geld, sage ich gleich dazu. Die klügsten Köpfe der Welt kosten ganz andere Summen. Aber du kannst halt zumindest regional ein großer Spieler sein. Ja. Und das macht auch Spaß. Das macht mir Spaß. Sage ich auch dazu. Mir macht es Spaß, Geld zu verdienen. Mir macht es Spaß, es zu lernen, Leuten zu lernen, nicht in finanzieller Sklaverei zu sein. Das macht mir große Freude. Da helfe ich, glaube ich, auch vielen Leuten, nicht in den finanziellen Abgrund zu steigen.
Safe.
Ja. Es macht mir Spaß, geile Deals zu strukturieren und es macht mir fairerweise auch Spaß, luxuriös zu leben.
Ja, verstehe ich.
Und auch mein Sohn ist auch kapitalistisch und schlimm. Er hat so ein paar Dinge von mir geerbt.
Was heißt, wieso ist kapitalistisch zu sein schlimm?
Nein, ich habe gesagt, er ist kapitalistisch und schlimm.
Unschlimm, also okay. Wow. Was heißt schlimm?
Wenn die Mama sagt, mach was, sagt er nein. Ja, der hat schon einen starken Willen. Und Papa möchte immer ärgern, das ist auch sein liebstes Spiel.
Ja, das kommt mir bekannt vor von meinen Kindern. Ja. Irgendwie haben die Spaß, wenn die mich ärgern.
Und der Papa lässt sich auch oft ärgern.
Ja.
Das neueste Spiel ist da, Papa muss mal die Tasche finden.
Papa muss seine Tasche finden.
Nein, er muss meine Tasche pfänden.
Aber so, oh wow. Du spielst ein Pfändungsspiel mit deinem
Sohn. Nein, ich habe gesagt, bei Monopoly hat er mich gefragt, was passiert, wenn man pleite geht. Und ich habe gesagt, dann wird deine Tasche gepfändet, wird alles weggenommen. Dann will er mir die Tasche pfänden.
Wow, das heißt, der, wie alt ist er nochmal? Sorry, das
sieben.
Folge. Sieben. Und der kennt das Wort Pfändung.
Ja, er kennt auch Luxusautos, er hat mich schon gefragt, weil ich einen Chat habe und er schon mal so, will auch Miete kassieren. Und er hat mich schon gefragt, ob er 500 Euro hat, gesagt, ja, wenn du ein Schulauto sehr gut kriegst und das machst, sonst gibt's nichts. Er hat gesagt, wenn du faul bist, fährst du Dacia. Oder Reliant. Ein Dreirad.
Ich wollte gerade sagen, Reliant kenne ich jetzt nicht.
Ein englisches Dreirad, habe ich ihm gesagt. Wenn du faul bist, gibt's gar nichts.
Na spannend. Was glaubst du, wie der ist, wenn er so 25 ist?
Kann ich nicht sagen. Ich glaub, das ist zu früh. Das hängt davon ab, wie viel wer Einfluss hat. Das, was ich versuche, ist, positive Energie zu geben. Wie gesagt, wie ich vorher mal gesagt habe, Scheidungen und solche Dinge sind nie gut. Ich glaube auch, dass er das Zeugs hat. Wenn man sich was traut, ein gewisses Verständnis für Risiko hat er auch. Also ich sage, geh Go-Kart fahren mit mir. Fahrt er nicht irgendwo rein, also er passt schon auch auf. Ist nicht ganz, okay. Also er hat ein gewisses Risikoverständnis schon. Und wenn ich ihm beibringen kann, ehrlich, geschäftstüchtig und fleißig zu sein, das ist noch viel zu früh, um das zu beurteilen, dann glaube ich, hat er gute Chancen. Aber man weiß nie. Man kann nur das Beste tun und positive Energie geben. Genauso wie ich es versuche, bei meinen Fans zu machen. Und wenn man auch bei meinen Geschäftspartnern, wenn man positive Energie gibt, kommt oft, aber nicht immer, positive Energie zurück. Wenn man halt negative Energie gibt, wie viele Eltern, das darfst nicht und das ist böse und immer, das ist verboten, das funktioniert gar nicht. Und dasselbe ist, wenn wir sich immer streiten, es gibt Streithansel im Geschäft, die kriegen halt auch negative Energie zurück.
Es gibt Streithansel im
Geschäft? Ja, es gibt Leute, die wollen immer streiten, die haben immer Feinde. Da ist ein großer Luxus, komme ich wieder zum Anfang zurück. Wenn du Geld hast, ist Freiheit. Und Freiheit bedeutet aber auch, dass du ruhig schlafen kannst. Wenn du dir dauernd Feinde schaffst, wenn du ein Arschloch bist, dann schlafst du auch nicht ruhig. Genauso, wenn du dir Luxusgüter anschaffst, die du nicht leisten kannst, schlafst oder nur mühsam leisten kannst, schlafst du auch nicht ruhig.
Aber es ist natürlich eine Challenge, wenn du sagst, ich orientiere mich an Challenges. Und wenn du sagst, okay, ich möchte gegen den kämpfen, respektive den besiegen oder ich möchte...
Ich habe nicht gesagt besiegen, ich habe nur gesagt, du willst Top-Leistung erbringen.
Das verstehe ich, aber diese Menschen, die sich gerne streiten, und ich weiß genau, was du meinst, könnten das ja als Challenge sehen, irgendwen zu besiegen. Wenn du sagst, ich möchte einfach nur reich, erfolgreich werden, ich möchte einen meinen Tower haben, dann ist dir egal, ob jemand daneben drei Tower...
Ja, ist mir auch egal. Ich gratuliere ihm dazu und lade ihn ein. Sagst, let's celebrate. Habe ich ja meinen Sohn gesagt. Ja, dann fliegen wir um die Wette.
Was würdest du machen, wenn dein Sohn irgendwie sich einer NGO anschließt und gegen Kapitalismus
aktiviert? Ich habe gesagt, Kommunisten haben bei mir Hausverbot. Das habe ich gesagt. Also ich toleriere sehr viel, was er macht, beruflich entscheidet er. Also das ist nicht meine Aufgabe, ob er jetzt Schauspieler ist oder Influencer oder Investmentbanker oder Handwerker. Er soll nur sein so volles Potenzial nutzen. Ich habe ihm gesagt, vier Dinge. Stay honest. Das zweite, stay healthy. Use your full potential and get fucking rich. Und auch in der Reihenfolge.
Stay honest.
Stay healthy.
Stay healthy.
Use your full potential.
Use your full potential.
Get fucking rich.
Get fucking rich. Ja, interessant.
Aber auch in der Reihenfolge, nicht umgekehrt.
Get fucking rich. Use your full potential.
Stay ich habe gesagt, stay honest.
Ja, ich gehe es nur rückwärts durch, ja. was es rückwärts wäre. Also, ja, dann wirst du halt ein Gangster, wenn du es rückwärts machst, ne?
Ja, aber das, wie gesagt, ich bin jemand, der nicht solche Dinge ablehnt. Ich will sowas nicht. Ich will auch keine unseriösen Geschäftspartner. Ich will keine Waffen, keinen Krieg. Das lehne ich alles entschieden ab.
Ja, verstehe ich.
Schaut euch die Videos von Warren Buffett an. Der macht auch gute Geschäfte. Ohne, dass er immer vor Gericht steht. Ohne, dass er sich streitet.
Ja, das scheint auch ein sehr kluger Mann zu sein.
Ja, und der macht das aber auch relativ relaxed.
Aber der ist natürlich auch schon, hat halt gefühlt 150 Jahre Erfahrung. Und ist nicht 23, hat den Testosteron-Level eines 23-Jährigen, sondern der ist ja quasi ein alter, weiser Mann. Wenn man
ja.
Ich weiß nicht, wie der war, als er 30 war.
Sicherlich wilder, aber eben trotz all, es ergeben sich auch Dinge mit Erfahrung. Aber wie gesagt, deswegen habe ich auch bei meinen Zielen gesagt, man muss nicht unbedingt streiten.
Ja, ich bin
man kann positive Energie geben. Ja, ich mag solche Dinge nicht. Ich habe auch zu meinem Sohn gesagt, Krieg spielen tun wir nicht. Wenn du mit Panzern und solchen Dingen spielen willst, das mache ich nicht. Wenn du beim Monopoly schwindeln willst, spiele ich. Ich gebe dir das Handy weg, spielen wir nicht. Ich sage, du kannst mit mir Blatt aufbauen, spielen, Autofahren spielen, alles mögliche, aber nicht so böse Dinge, das mag ich nicht.
Ah, interessant, das heißt, es gibt für dich böse Dinge, weil man könnte ja auch sagen, keine Ahnung, Schießen mit einem Gewehr ist was Spannendes oder was halt Jungs interessiert. Oder man könnte sagen, das ist böse.
Naja, wenn man sich heute böse. Die Welt anschaut, ich habe nicht mehr gedacht, sage ich schon dazu, dass ich in meinem Leben noch in der Financial Times eine Abhandlung eines Atomkrieges sehe, einen Atombild in der Bild-Zeitung, kommt der Dritte Weltkrieg und dass alle Staaten der Welt in Rüstung, in Waffen, in Panzer, in Raketen investieren. Völlige Verschwendung von volkswirtschaftlichen Ressourcen. Und ich meine, die Gefahr, dass irgendwas passiert, wenn man zu lang zündet, ist real.
Aber Krieg war schon immer eine große Verschwendung volkswirtschaftlicher Ressourcen. Wir haben letztes Jahrhundert 2 Weltkriege mitgemacht, die lustigerweise die Deutschen 2-mal angezettelt haben. Und dann wäre doch eigentlich, wenn ich mathematisch drauf gucke, Anzahl Weltkriege letztes Jahrhundert 2, Anzahl Weltkriege nächstes Jahrhundert 0 scheint mir eher unwahrscheinlich.
Ja, auch da widerspreche ich. Es gibt in der Geschichte, es gibt immer wieder Phasen, die kann man sich beim Redalia nachlesen, wo die Welt in Unruhe gerät. Mhm. Meistens, wenn eine neue Weltmacht kommt und eine alte am absteigenden Ast ist, das wäre jetzt Amerika gegen China, wenn Staaten hoch verschuldet sind und generell die Schuldenlasten zu hoch sind, wenn auch die Bürger untereinander nicht mehr kooperieren. Also das sieht man jetzt, die unterschiedlichen Meinungen in Amerika werden ja auch noch gewalttätiger ausgetragen als bei uns, aber die einen sind geben sich auf die Straße wegen Klima, die anderen sagen niemals, mir völlig wurscht, das ist eine Lüge. Ja. Die einen sagen keine Zuwanderung, die anderen sagen alle herein. Ja. Die einen sagen, ja, wir müssen gendern und das machen, die anderen lehnen es entschieden ab. Die einen sagen, Kapitalismus ist böse, die anderen sagen, das ist gut. Also es ist eine sehr große Spaltung in der Gesellschaft, überall. Hat man in Amerika gesehen, besonders in Brexit. In Amerika sieht man es bei den Präsidentschaftswahlen, die wirklich dazu führen, dass ein greiser Biden, der kaum gehen kann und dessen Sohn kriminell gerade untersucht wird, vielleicht muss der Biden dann auch vor Gericht, ja, gegen einen Trump aus dem Gefängnis antritt bei der Wahl. Es ist chaotisch und wenn man sich die deutsche, die österreichische Regierung anschaut, muss man sagen, ja, es gibt noch Schlimmeres, aber gut ist nicht. Ja. In Frankreich wird das Land brennt. Ich habe es erlebt, weil ich wäre fast da rein. Ich bin von Ibiza nach Nizza gefahren und da habe ich gedacht, okay, wenn das weiter so ist, kann ich nicht nach Nizza fahren, weil man sieht, wo sich ein Tesla laden und da brennt es. Aus dem Bürgerkrieg. Ja. In England mit dem Brexit, das heißt, es ist überall problematisch. Und es gab aber in der Vergangenheit immer wieder Fälle, wo sich dann die Dinge beruhigt haben. So in den 70er haben sie sich beruhigt. Da war Arbeitslosigkeit, Sozialismus, Kommunismus, Rechtsradikalismus, Terroranschläge, Bürgerkriege, alles Mögliche. Und hat sich plötzlich beruhigt. Kriege, ja, überall. Und Anfang der 80er Jahre ist die Margaret Thatcher und der Ronald Reagan gekommen und der Papst Johannes der Zweite. Und die Dinge haben sich sehr zum Positiven entwickelt und haben sehr viel Wohlstand gebracht. Es gibt andere Zeiten, die 20er, 30er Jahre oder auch bis 1914, wo plötzlich dann katastrophale Entwicklungen stattgefunden haben. Und welchen Weg die Welt geht, ich bin ein Optimist und hoffe, dass Bessere passiert, aber es ist nicht automatisch, weil letztes Jahr Jahrhundert 2 Weltkriege waren, gibt es dieses Jahr wieder welche. Die Schlussfolgerung ist aus mehreren Gründen falsch,
okay.
Weil Nummer 1, es auch einen gewissen Lernerfahrung gibt, Nummer 2, die Weltkriege heute letaler sind, also es ist die große Wahrscheinlichkeit, dass niemand daraus irgendwas hat, dass es keine Gewinner gibt und auch die weltweite Vernetzung so groß ist, dass es viel schwieriger auch manches ist. Aber natürlich, ausschließen kann man es nicht, wenn man zündelt. Deswegen lehne ich das auch ab. Also ich habe, wie gesagt, der 24. Februar 2022, wo ich ja in der Nacht das noch mitbekommen habe, wie es begonnen hat.
Das war Ukraine? Oder
ja, ja, okay. Habe ich schon schockiert, extrem. Das hat ich sehr nachdenklich gemacht, mit dem hätte ich nicht gerechnet.
Wie glaubst du, geht das weiter?
Irgendwann wird es gesettelt, je nach amerikanischer Präsidentschaftswahl, früher oder später. Aber es ist ein Stellungskrieg und ein grausamer. Ein sinnloser. Und das bringt nur zur Zerstörung. Ja, für alle.
Das bringt Zerstörung, aber die Akteure machen das ja nicht, um zu zerstören, sondern die haben alle irgendwie Eigeninteressen. Die machen das ja nicht, weil die böse Menschen sind.
Nein, also das sind also böse Menschen. Nein, das sind größtenteils böse Menschen. Sorry, wenn jemand Leute in den Krieg führt, das ist böse, per Definition. Ja, viel mehr als zu Bomben werfen und zerstören. Ja, also was der Putin macht, ist böse. Sorry. Mit Atomwaffen drum, was immer. Ja, das ist viel was Böseres gibt es nicht. Und auch viel was Dümmeres. Und fairerweise, was mich eben auch schockiert hat, was eben auch gesamtpolitisch und auch wirtschaftlich ein Thema ist, das relativ neu ist, dass es gab es selten aber doch, dass Politiker aktiv den Wohlstand und auch ihre eigene Machtbasis zerstören teilweise oder zumindest gefährden, sich in absolute Risikopositionen geben. Es gab es immer wieder, aber nicht sehr häufig.
Wieso ihre eigene Machtbasis?
Also nur als Beispiel, ja. Wenn der Putin hat zwar angewiesene Zustimmung, aber trotzdem ist er, das kann schnell kippen. Ein Krieg ist riskant auch für einen Kriegstreiber. Ja? Sonst wäre er bis zum Lebensende halt Präsident geblieben. Und dass Politiker korrupt sind, stehlen, Macht wollen, Statuen wollen, bewundert werden wollen, alleinherrschen, ist alles verständlich. Ja? Dass sie ihre eigene Position gefährden, ist nicht so verständlich. Auch in China mit dem Lockdown bei Covid und dass die Wirtschaft so stark einschränken, das hat ihnen auch viele Probleme gebracht. Nicht nur mal so, dass das sehr logisch ist. Oder jetzt auch die in Westeuropa teilweise, sicherlich auch in Deutschland, gibt es Regierungen, die sagen, wir wollen keinen Wohlstand mehr, wir zerstören ihn aktiv. Das ist auch selten. Selbst die Kommunisten haben gesagt, sie wollen mehr Wohlstand, auch wenn sie es nicht zusammengebracht haben, weil das System kaputt war und falsch war.
Moment, aber formuliert das jemand so explizit aus, dass er sagt, wir
die
wollen...
Die Grünen ja.
Die Grünen formulieren aus, wir wollen keinen Wohlstand mehr, wir wollen den zerstören.
Teilweise ja. Oder zumindest reduzieren. Der Wohlstand ist nicht mehr notwendig. Wir wollen die Umwelt. Es ist eine ideologische Politik. Wir wollen die Umwelt retten. Und das ist etwas, was auf Dauer nicht funktionieren kann. Die Umwelt kann man nur retten, wenn man technologischen Fortschritt hat, nicht wenn man aktiv nur zerstört. Das wird nicht funktionieren. Und das ist schon etwas, was derzeit generell ein signifikantes Thema ist und was eben auch dazu führt, was ich auch in meinem neuen Buch wieder beschreibe, dass für den Mittelstand wird es düster. Wer kein Geld hat, und gar nicht relativ viel sogar, für den werden düstere Zeiten eintreten. Weil mehrere Dinge zusammenkommen, die dazu führen zu einem massiven Wohlstandsverlust und gleichzeitig der Zentralbank Geld drucken zu einer drastischen Geldentwertung. Dazu zählt einerseits, dass ich gesagt habe, die politischen Dummheiten weltweit, die unter Anführungszeichen Fehlinvestitionen, Rüstung und Raketen und Panzer. Dann die Tatsache, dass auch die Bevölkerung in den westlichen Ländern, auch in Asien wohlgemerkt, in Korea, in Japan, in Amerika nicht mehr arbeiten will, ein Teil davon sagt, wir müssen chillen, Selbstfindung, Work-Life-Balance, sich die Gesellschaft mit Gendern und neuer Sprache, Sternchen beschäftigen, dumm, also nichts mehr tut. Hm. Ja, wenn niemand arbeitet, kann kein Wohlstand geschaffen werden. Wenn niemand
es gibt
mehr,
ja KI und Roboter.
Na,
und
das alleine schon, aber das geht nicht so schnell. Wenn jetzt niemand mehr Busse fährt, wenn niemand mehr Häuser baut, wenn niemand mehr Autos produziert, wenn niemand mehr kocht, Roboter kann auch nicht kochen, wenn jemand kein Essen serviert, ja, dann gibt es eben einfach weniger Hotels, weniger Restaurants, weniger Flugzeuge, weniger Häuser. Und man sieht es ja schon, am Flughafen gibt es Personalmangel. Wie ich aus Wien gelandet bin, war plötzlich, haben wir 20 Minuten warten müssen, wenn niemand da war, die Treppe zu fahren. Und das lässt sich beliebig fortsetzen. Ja. Auf Autos muss man warten, weil es weniger gibt, auf Häuser muss man warten, weil die Leute nicht mehr bauen wollen und so weiter. Amsterdamer Flughafen mussten die Flüge einschränken, weil sie kein Personal gehabt haben. Ja. Restaurants müssen zwei Tage schließen, weil sie kein Personal haben und so weiter. Das heißt, das ist Mangelwirtschaft oder Zuteilungswirtschaft. Steuerberater, Polizisten, Banker, ITler, Pflege, Gesundheit, überall klagt man über Personalmangel. Und das kombiniert mit demografischem Wandel und 20% der Leute, die sagt, ich will nicht mehr arbeiten. Wer faul ist, nicht mehr arbeiten will, der zerstört den Wohlstand. Gibt's und führt zu Armut. Fürs Individuum, für ein Land und für die globale Welt. Ja, jetzt, der nächste Punkt, ich bin noch ein,
ja, machen wir zu Ende.
Ja, ist, dass die Staaten nicht mehr zusammenarbeiten, sondern auseinanderdriften. Die Deglobalisierung. Wir tun Nearshoring und ähnliches machen. Wir haben Wetterextreme, die viel zerstören. Wir haben Klimapolitik, die abstrus teilweise ist. Nicht alles, aber trotzdem wird das viel Geld kosten. Man kann darüber streiten. Teilweise wird es Wohlstand auch sichern. Man kann auch sagen, eine saubere Luft hat auch einen Wert. Durchaus, ist durchaus legitim. Würde ich auch unterschreiben. Auch Sicherheit hat einen Wert und ähnliches. Also, aber trotz allem, das kostet Geld. Und es kommt immer mehr Extremsituationen, wie eben Wetterextreme, Buschfeuer, Bürgerkriegs, ähnliche Zustände, Rechtsextremismus, Linksextremismus, lauter Blödsinn. Ja, Kriege. Und wenn man kein Geld hat, wird es ziemlich rau. Weil da muss man halt im Spital wie in England vielleicht mal 6 Monate warten. Oder man bezahlt. Der Arzt, wenn man bezahlt, 1.000 Euro oder für Operation 20 oder 50.000 Euro, kommt sofort. In einer Stunde, wenn man will. Muss halt nur bezahlen. Und den Platz im Restaurant kriege ich auch. Und wenn ich in Berlin auf eine Mietwohnung warten muss und 100 Leute Interesse haben, kann mich entweder anstellen und zum Makler gehen, wie viel willst. 50.000, schick die Leute weg. Dann hat man die Wohnung. Wenn ich sage, ich will ein Auto sofort, ja, zahlt man eine Prämie, dann kriegt man es auch. Und gibt es irgendwelche Klima-Lockdowns und ähnliches, naja, dann hat man halt die Firmenstrukturen, wo man trotzdem halt sich das CO2-Budget kauft oder was, geht ja. Nur wenn man kein Geld hat, dann kann man halt nicht so wie der Typ aus Hawaii sagen, ich mache in Hawaii Abfahrt fort, sondern muss ich ins Flüchtlingsheim legen.
Das heißt, du sagst, es droht uns aufgrund von Klima, gesellschaftlichen Entwicklungen, Politik, Veränderungen in der Gen Z zur Arbeit eine Mangelsituation. Das heißt, wir kommen eigentlich aus einer Wohlstandsgesellschaft, der Wohlstand wird abgebaut, wir werden mehr Mangel haben und dementsprechend können wir nicht mehr alles morgen bei Amazon bestellen und in das Restaurant morgen, was wir wollen. Wir sehen es an Wohnungen ja schon, dass man nicht in der Wohnung wohnen kann, wo man möchte. Es gibt einfach zu wenig, sondern da die man bekommt. Und dein Mittel der Wahl dagegen ist Geld, weil du dich quasi überall einkaufen kannst. Sei es jetzt
ja, und Geld und vor allem auch Vermögen, was inflationsgeschützt ist, weil die Leute werden Geld bekommen vom Staat, Helikoptergeld, mit dem man sich nichts kaufen kann, weil es wertlos ist. Wir haben faktisch 10% Inflation, das heißt, in 10 Jahren verlierst du 2/3 deiner Kaufkraft. Ungefähr. Im Luxusbereich und in Spezialbereichen wie Gesundheit, gute Ausbildung für die Kinder, Pflege, gesunde Nahrungsmittel teilweise, Reisen und ähnliches, hast du mehr als 10% Inflation.
Das heißt, aber also ich sage Geld, ich verstehe aber, dass du Sachwert bzw. Vermögen meinst.
Ja.
Inflationsgeschütztes Vermögen oder inflationsgeschütztes Geld, sofern es inflationsgeschütztes Geld.
Ja, es gibt teilweise sogenannte Index-Linked Bonds, die sind teils inflationsgeschützt. Es gibt Immobilien, die eignen sich sehr gut, vor allem wenn man gute Immobilien kauft. Mache ich ja selbst und lehre ich auch in meinem neuen Buch und meinen Kursen wie dem Betongold-Mentoring. Gold gehört dazu. Kryptowährungen sind eine wilde Wildcard, aber die können auch mal viel Geld wert sein, weil sie eine weltweite Ersatzwährung geworden sind. Weil der Dollar wird immer mehr bekämpft, der Euro auch. Die Russen sagen, Dollar ist böse, die Chinesen und so weiter. Und Bitcoin kann man fast überall bezahlen auf der Welt oder zumindest es zu Geld machen. Mhm. Ist aber sehr volatil und riskant. Und natürlich auch, oder Bitcoin Ethereum, und auch gute Aktien und Beteiligungen. Also da muss man auch sein Portfolio entsprechend aufbauen. Aber wenn man eben kein nicht ausreichend Geld hat und nicht ausreichend Vermögen hat, dann werden die Zeiten rau. Und wenn man faul ist, wie ich meinem Sohn gesagt habe, wirst du Dacia fahren. Habe ihm in New York einen schwarzen Dacia gezeigt und gesagt, sowas wirst du fahren, wenn du faul bist. Er hat gesagt, Papa, ich will keinen Dacia, ich will einen Lamborghini, einen Rolls-Royce, einen Aston Martin und so weiter. Er hat gesagt, da musst du ja fleißig sein. Aber das Problem ist, heute müsste ich es umändern, das Statement, nicht mehr sagen, wer faul ist, muss Dacia fahren. Wer faul ist, darf vielleicht noch Dacia fahren oder muss vielleicht Lastenfahrrad sein. Wer faul ist, muss gendern. Wer faul ist, muss sich im Lockdown einsperren lassen. Wer faul ist, muss jede noch so dumme Regel befolgen. Wer faul ist, muss warten im Spital bei der Mietwohnung aufs Auto, wenn er überhaupt noch eins kriegt, am Flughafen.
Kannst du kurz erklären, was du meinst mit wer faul ist, muss gendern?
Ja, ganz einfach. Wer faul ist, muss sich an jede noch so dumme Regel halten. Und wenn wir jetzt das 5. Sternchen auf der Sprache haben, kann man schon, also ich bin der Meinung, dass das nicht notwendig ist. Es ist eine Zeitvergeudung. Ja, ich bin strikt gegen Diskriminierung. Also bei mir auch in der Firma gibt es strenge Regeln. Also wenn jemand irgendwo diskriminiert, ja, fliegt er, das ist klar. Bei uns gibt es nur Diskriminierung nach Leistung, sage ich jetzt mal. Aber jeder kann so sein, wie er will. Aber es hat irgendwo auch Grenzen, es deppert. Ja? Genauso wie wenn man sich auf die Straße klebt oder Kunstwerke beschmiert. Sorry, das ist kriminell. Ja, das hat nichts mehr mit Klimaschutz zu tun. Wenn ich mir sage, ich pflanze Bäume, ich überlege mir, wie ich Häuser energetisch saniere, wenn ich sage, okay, ich überlege mir bessere Batterien, was auch immer, kann man über alles sprechen. Auch über Elektromobilität, ich habe selbst ein Elektroauto. Ja. Aber nicht sowas Blödes. Das zerstört nur. Ja, das ist. Und wenn halt die Leute nur mehr Teilzeit machen wollen, sich selbst finden wollen, chillen wollen, und da gibt es mittlerweile, bekommt man immer mehr solche Anfragen, ja. Einer meiner Freunde arbeitet für einen großen Konzern, ich sage jetzt nicht welchen, ja. Und er hat gesagt, eine Mitarbeiterin hat nach einem Jahr schon gesagt, sie braucht ein Sabbatical, weil sie so erschöpft ist. Bei 35-Stunden-Woche. Sie ist krank, sorry. Da kann man keinen Wohlstand mehr schaffen. Und wenn es dem Bären so gut geht, geht er aufs Eis tanzen. Ich hoffe nur, also aufs Eis tanzen nicht dramatisch ändern, sondern dass die Welt wieder zu auf eine positiven Trajectory zurückkehrt, dass man weniger von Raketen und Kriegen liest. Das ist böse.
Das heißt, du wendest dich ja an Menschen, die sagen, ich möchte gern reich werden.
Ja.
Du erklärst auch, warum reich sein gut ist. Das habe ich verstanden. Das hatte ich vielleicht auch schon vorher verstanden, dass Vermögen quasi Freiheit macht. Und wenn man Vermögen gleich Freiheit sieht, dann ist das alles gar nicht mal so böse, wie das gemeinhin wahrgenommen.
Und Freiheit wird heute besonders auch bedroht. Freiheit ist einer der am meisten bedrohten Elemente. Man hat ja gesehen, wie schnell in Covid-Zeiten die Freiheit geraubt wird. Teilweise vielleicht auch berechtigt, teilweise völlig wirr und unberechtigt. Man hat gesehen, dass in vielen Ländern, auch beispielsweise jetzt nicht mehr in Russland, Türkei, China, die Freiheiten dramatisch eingeschränkt werden. Man sieht auch, dass in der westlichen Welt durchaus Meinungsfreiheit und anderes sehr deutlich eingeschränkt wird. Und womöglich auch durch Klimapolitik noch weitere Einschränkungen kommen. Also man sieht, Freiheit ist ein sehr bedrohtes Gut. Und natürlich kann man immer streiten, wie weit geht Freiheit. Man kann sagen, okay, bis ich jemand anderen schade und beleidige. Aber derzeit scheint das Pendel sehr, man muss jede noch so kleine Minderheit vor jeder noch so bösen Sache beschützen. Ja, auch wenn ich jetzt glaube, ich habe das fünfte Geschlecht, was es gar nicht gibt. Ich bin ein Zwitter. Ja, ich muss jetzt die fünfte Lärmschutzwand bauen und so weiter. Irgendwann hat es auch seine Grenzen. Und dort sind wir derzeit.
Ja, da bin ich in großen Teilen bei dir. Ist die Frage, was tun wir dagegen und hilft Geld wirklich? Also wenn du, wenn wir jetzt mal auf die Lockdowns gucken, die waren ja überwiegend global. Das heißt, du hattest, wenn du eine große Villa hattest und du warst halt eingeloggt, dann war das immerhin noch netter als...
stimmt nicht. Es gab Leute, also ich gebe dir ein Beispiel. Die Lufthansa, die Austrian Airlines, die Swissair und British Airways und andere staatlich mit staatlichen Geldern gerettete Fluglinien haben für Geschäftsreise, was anders war nicht möglich, neue Flugrouten auf die Malediven, nach Cancun, nach Dubai und ähnliches aufgemacht. Da waren auch die Business und First Class voll, teilweise auch mit Kindern. Ich war selbst 5 Wochen in Dubai auf Geschäftsreise. Aber wirklich viele Geschäftsreise gehabt, weil da waren viele andere Unternehmer. Die mutigeren, in Dubai haben schon aufgepasst, also da sind Leute auch draußen mit Abstand, Maske, die haben schon etwas aufgepasst, aber man konnte ins Restaurant gehen, es gab sogar Open-Air-Partys und so weiter, war nicht eingesperrt. Die Leute, die halt ein bisschen abenteuerlustiger waren, manchmal auch einen Preis dafür bezahlt haben, gesundheitlich, sind nach Tulum geflogen, auch hat auch so 1.000 Euro nachgekostet und dort ist die Polizei gekommen, hat gesagt, Corona verbieten, dann haben die Leute rumgegangen, haben halt eingesammelt, ein paar hundert Dollar haben es denen gegeben, die Polizisten haben gesagt, thank you, sind gegangen und haben sich selbst niedergesoffen und die Masken untergeben, das war in Mexiko.
Ja,
das in Dubai ging das nicht so, aber trotz allem hat man die Freiheit gehabt, bei uns nicht.
Ja, in der Vergangenheit, in den Corona-Lockdowns war das so. Das heißt ja aber nicht, dass das in Zukunft, in dem Moment, wo der Staat dir verbietet, dein Haus zu verlassen, hilft dir erstmal Geld da relativ wenig gegen, weil du gar nicht mehr aus dem Haus rauskommst.
Nein, so schnell geht es ja gar nicht. Der Staat kann es ja nicht umsetzen. Und da gibt es eben 2 Dinge. Nummer 1, wenn du es proaktiv erkennst, dass du in ein anderes Land fliehst, wo das nicht der Fall ist, oder fliegst, ja, oder dass du eine Rechtsstruktur hast, die es dir erlaubt. Wenn du jetzt eigene Firma hast, bist du geschäftsreisend. Oder wenn du jetzt eine gemeinnützige Struktur hast, geht es vielleicht auch. Also der Staat kann, nur als Beispiel, der Staat kann, manche dieser Gesetze sind ja nicht durchführbar. Das ist vielleicht in China und Nordkorea durchführbar und selbst dort würde der Staat an seine Grenzen stoßen, vermutlich. Aber in der westlichen Welt geht er das nicht. Wie soll er denn machen?
Du, wir hatten Ausgangssperren in Köln. Ich hätte niemals gedacht, dass das so weit kommt. Aber dieses.
Ja, aber ich bin in Frankfurt spazieren gegangen, in Stuttgart. Ich war Immobilien besichtigen von mir. Ist ja kein Problem. Ich bin immer spazieren gegangen. Im Notfall hätte ich die Strafe gezahlt. Ja, natürlich war ich jetzt nicht blöd. Ich war jetzt nicht bei einer Party und so weiter. Also, aber in Österreich waren sie ein bisschen gescheiter. Da konnte man ja immer spazieren gehen. Der Vizekanzler hat gesagt, gehen Sie spazieren. Und wenn man mit einem zweiten mit Abstand spazieren gegangen ist, hat sich auch niemand geschert. Also, ja. Und Dummfakten muss man halt nicht machen. Ja? Und wie will der Staat das einhalten? Alle Leute einsperren gleichzeitig? Das geht ja gar nicht physisch.
Ja, aber wir haben ja in der Vergangenheit gesehen, dass nicht alle Leute eingesperrt werden würden, sondern halt nur die wenigen, oder was ist, was sind schon wenige, aber es gab auf jeden Fall, meine Erwartung wäre gewesen, auch aus unserer Erfahrung als wir nennen es mal deutsches Volk, mit dem Dritten Reich, dass wenn jemand sagt, es gibt jetzt hier Ausgangssperren, dass wir sagen, das machen wir nicht mit, das ist zu viel Absolutismus und jetzt gehen wir auf die Straße. Aber ich war sehr überrascht zu sehen, dass sich alle, nicht alle, aber ein Großteil der Menschen daran gehalten hat, nicht protestiert hat und das einfach in ganz normalen
Arbeitsplatz... Ja, die meisten Leute akzeptieren es, aber nicht alle. Und man konnte Dinge teilweise, manche Dinge haben sich angekündigt. Auf faire Weise kündigen sie auch viele Kriege an. Die Ukraine hat man vorher gewusst, wenn die Leasinggesellschaften die Flugzeuge einkassieren und wegfliegen, hat man gewusst, da passiert was. Wo man es nicht erkannt hat rechtzeitig, war im Sudan, da sind die Flugzeuge direkt beim Boarding beschossen worden. In Afghanistan konnte man rechtzeitig fliehen, das Land verlassen zum Beispiel. Also in vielen Fällen kann man es erkennen. Auch Wetterextreme kann man heute bis zu einer gewissen Grad vorhersagen, das Land verlassen. Blackout wird eher schwierig. Manchmal ja. Aber wenn man nahe am Flughafen ist und ein Privatjet sich leisten kann, kriegt man auch noch weg. Das heißt, man muss halt rasch reagieren. Und ich glaube, man muss heute, wie ich meinen Sohn gesagt, eine zweite Sache, das dolose Dreieck, faul, dumm, arm, bedeutet 15 Jahre weniger Lebenserwartung. Übrigens, ja.
Und was bedeutet 15 Jahre Leben?
Das dolose Dreieck, faul, dumm, arm. Ja, und Tatsache ist, dass Leute, die kein Geld haben, eine Lebenserwartung in Europa von 10 Jahren weniger haben als Reiche und in Amerika besterweise 20 Jahre. Tendenz stark steigend.
Woran liegt das?
An vielen Gründen. Besserer Zugang zu medizinischer Versorgung für Reiche. In Amerika extremer halt. Aber auch in England wartet man ein halbes Jahr. Der Staat rechnet sich schon aus, wie viel sich das Pensionssystem erspart, weil Leute vorzeitig versterben. Makaber, aber wahr. Ja.
Aber eine Rechnung.
Bessere Ernährung. Vorsorgemedizin. Generell halt höhere Bildung. Sieht man auch im Supermarkt, Wagerl. Und
Moment, wo sieht man höhere Bildung am Supermarkt?
Wenn man in den Gourmet-Supermarkt geht, bin ich gegangen, weil mein Sohn Kaviar essen wollte. Ich habe gesagt, okay, gehen wir Kaviar kaufen. Ja? Sieht man halt Obst und Lachs und ähnliches. Und im Aldi sieht man halt eher Mikrowellenpizza und ähnliches. Auch die haben Bananen, aber das sieht man irgendwie nicht bei den meisten. Und Schnapsflaschen und so weiter, da sieht man wenig Bananenäpfel, interessanterweise. Ich war einmal in einer Notsituation, weil da habe ich halt gebraucht, Wasser und Bananen kaufen in Berlin beim Aldi. Und die haben mich verdächtig angeschaut, dass ich da einen ganzen Staude Bananen und Äpfel kaufe. Das hätte ich mir nicht glauben können, weil die haben alle Schnaps gekauft und so weiter. Die anderen. Und das meine ich, dann haben reiche Leute tendenziell weniger Stress. Ich sage, auf 1 Million schlaft man gut, auf 4 Millionen schlaft man besser. Und natürlich auch die Jobs sind angenehmer. Muss man auch dazu sagen, schlecht bezahlten Jobs sind auch die oft körperlich anstrengend sind. Jetzt kommt es noch dazu, jetzt haben wir Wetterextreme. Ja, wiederum, wenn es halt zu heiß ist, kann ich wohin fahren, wo es kühler ist. Sei es jetzt in Wien am Semmering oder sei es, ich fliege nach Skandinavien. Ja, wenn es zu kalt ist, kann ich auch wegfliegen. Das kann sich jemand, der arm ist, einfach nicht leisten. Und der hat auch keine Klimaanlage und so weiter. Das heißt, die Vielzahl von Dingen führt dazu, dass eben die Lebenserwartung von reichen Leuten höher ist als von Armen. Und vermutlich auch die Zufriedenheit. Wobei auch da gibt es Variationen. Ja. Arschloch gibt es Reiche und es gibt arme Arschlöcher. Reiche können vielleicht ein bisschen mehr Schaden anrichten als arme, aber gibt es überall. Es gibt positive, reiche Menschen und negative, genauso wie es bei Armen positive und negative gibt. Ja. Die positiven wie die negativen können vielleicht, wenn sie mehr Geld haben, mehr im positiven oder negativen Sinn bewirken. Ja. Es gibt Leute, die sind fit und es gibt Leute, die sind blatt und Schnapsdrosseln, ja. Nur tendenziell ist es halt so, dass bei den Armen halt, jetzt vereinfacht gesagt, die Schnapsdrossel eher einen Fusel trinkt und bei den Reichen halt eher besseren Alkohol, was relativ weniger schädlich ist als der Fusel. Sagen wir so.
Ja, verstehe ich. Ich muss aber gerade auf dein Aldi-Beispiel eingehen, weil ich kaufe tatsächlich sehr gerne im Aldi ein. Und ich kaufe nicht nur Schnaps und Schnapspralinen sozusagen. Aber ich frage mich, ich habe mich tatsächlich letzte Woche noch gefragt, wenn ich in Edeka gehe oder wenn ich in Aldi gehe, dann das bei Edeka kostet, wir sagen mal keine Namen. Sorry, ich muss mal ganz kurz nerven, denn ich brauche deine Hilfe. Ich bin aktuell auf der Suche nach Sponsoren für diesen wunderbaren Ungeskriptet-Podcast, wo auch sehr kontroverse Menschen reinkommen, aber wo es um den Mensch geht und um eine authentische, echte Unterhaltung. Wenn du eine Idee hast, welche Brand hier wunderbar reinpassen würde oder vielleicht sogar bei einer Arbeit ist oder dir eine gehört, dann schreib gerne eine E-Mail an bennett@ungeskriptet.com und vielleicht ist deine Brand demnächst hier Sponsor bei Ungeskriptet. Also wenn ich in einen Discounter gehe, dann sind günstige Sachen, ich sag mal, kosten die Hälfte. Da gibt es geile Bananen, es gibt halt einen Discounter, das ist mein Lieblingsdiscounter, sage ich jetzt nicht, welcher das ist. Da gibt es aus meiner Sicht wesentlich bessere Früchte als bei den teuren Supermärkten, weil die viel schneller drehen. So, wie viel Geld aus deiner Sicht muss man haben, um sich das leisten zu können, die gleichen Sachen in einem normalen Supermarkt und nicht im Discounter zu kaufen?
Ja, es kommt immer darauf an, was es ist. Aber zum Beispiel nur als Beispiel Fisch, ja, oder Hummer oder ähnliches ist schon teuer. Also ich weiß zwar, wenn ich jetzt zum Mittag Sternekoch einen Hummersalat esse und eine kleine Sitzung, die ist so klein, ist die Portion, dass man manche Leute mich fragen, wenn die mit mir essen gehen, wo bleibt das Essen? ja, davon wirst du nicht dick. Vom fetten Mikrowellenpizza wirst du nicht gesund. Ja, also das muss man schon dazu sagen. Ja. Obst und Gemüse bekommt man fairerweise auch beim Discounter. Ja. Aber das ist eben auch der Punkt, dass viele das halt auch nicht kaufen. Ja, weil eben Essen zubereiten ist auch Arbeit. Ich meine, ich muss nicht zubereiten, ich gehe ins Restaurant, so wie ich 12 war. Meine Mutter hat mir daraufhin eine saftige Ohrfeige gegeben.
Das fand deine Mutter dementsprechend nicht so.
Nein, sie hat gesagt, ich muss kochen. Sie hat gesagt, nein, ich werde immer ins Restaurant gehen. Und ich habe meinen Vater gefragt, wieso er kein 500er wird. Jetzt hat er wirklich auch schallende Ohrfeigen bekommen.
Wie fanden dann deine Eltern, aus was für einem Haushalt kommst du? Wie bist du
Mittelstand, aber Geld war immer knapp.
Geld war immer knapp.
Ja, und wir sind um Geld viel gestritten worden.
Okay, wie bist du dann nach Harvard gekommen?
Ja, indem ich mich beworben habe und früher mal Austauschstudent war und 1,0 Abitur gehabt habe, Mathematik-Olympiade international und Österreich-Welt gewonnen habe, Latein-Olympiade gewonnen habe, Schulgemeinschaftsausschuss war, Rotary-Jugendpräsident, ich war sehr fleißig, war klar. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Das Leben, so wie die meisten Leute, für in der Früh aufstehen, im Winter Schnee schippen, um 6 Uhr in der Früh aufstehen, dann mit dem Ford Escort oder VW Golf zur Arbeit fahren, in den Stau stellen, dem Chef in den Arsch kriechen, Zettel von A nach B schieben, am Abend wieder zurück, einkaufen, putzen, kochen und dann erschöpft von Fernseher im Eigenheim auf Pump sagen, das Leben ist so schön oder so scheiße. Aber ich dachte, das kann es nicht sein. Dafür stehe ich nicht um 6 Uhr in der Früh auf. Da gab es nur zwei Möglichkeiten, das ist logisch, denke ein Mensch, die Gosse oder die Spitze.
Aber die gesagt, große oder die Spitze?
Die Gosse.
Die Gosse oder die Spitze, okay.
Aber gedacht, in der Gosse ist scheiße. Da sterbe ich mit 30, das war mir auch klar. Auch wenn es immer eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, wenn man extrem ist, dass man dort endet. Aber gesagt, muss ich an die Spitze. Und da war mir sehr schnell klar, um an die Spitze zu kommen, muss man fleißig sein und was arbeiten. Und das habe ich sehr früh gemacht. Und habe gekämpft, dass ich dorthin komme.
Und dann hast du von Harvard ein Stipendium bekommen?
Ja. Und ich habe neben meinen Studien gearbeitet, wohlgemerkt. Während des Studiums 30 Stunden pro Woche, 35 bis 35 und im Sommer 70 Stunden pro Woche. Das heißt, ich habe so viel gearbeitet, neben einem Harvard-Doppelstudium, wie manche Leute schon Burnout bekommen, wenn sie das nur als Job haben.
Was hast du damals gearbeitet?
Mein erster Job war ein Lions Computer Software Tester und dann habe ich bei der Managementberatungsfirma gearbeitet und als Teaching Assistant für Statistik und im Sommer habe ich Praktika gemacht bei einer Managementberatungsfirma, bei einer Bank, bei der Wirtschaftskammer und so weiter.
Das heißt, du hast ja, also man sagt ja, dass Harvard-Studenten, glaube ich, so 100 Stunden die Woche arbeiten, also an ihrem Studium, um das Studium zu schaffen.
Das ist übertrieben. Auch da gibt es wieder etwas, wenn man geschickt ist und die Systematik versteht. Also ich habe in 4 Jahren ein Masters-Degree bekommen, wo manche in 4 Jahren mit weniger Aufwand als manche in 4 Jahren einen Bachelor bekommen haben. Wenn man fleißig ist, smart ist und auch die Systematik überall versteht, dass man nicht den kompliziertesten Weg nimmt, sondern eher den einfacheren, das geht überall.
Glaubst du, dass dir heute hat dir der Titel Ich war in Harvard was gebracht oder hat dir die Bildung da eher mehr gebracht?
Ich würde sagen, weil die Denkweise und die Reputation. Also Nummer 1, in Harvard lernst du groß zu denken, ambitioniert zu denken, intensiv zu arbeiten. Mhm. Du bist halt wirklich mit den weltbesten Leuten zusammen. Du siehst halt, was möglich ist, wenn halt jemand mal 100 Millionen an Harvard spendet oder heute werden es 500 Millionen. Ja? Oder der Papa halt der große Investmentbank besitzt oder der Nobelpreisträger einen Vortrag hält. Ist das halt was anderes. Gleichzeitig hast du dort kaum Dachiniere, also Leute, die nicht arbeiten wollen. Außer sehr, sehr, sehr reich. Wenige sehr, sehr, sehr reiche. Aber das heißt ja bei uns, 50% wollen ja nichts arbeiten. Ziehen dich runter. Teilweise 60%. Ich habe nie verstanden, wie man so faul sein kann.
60% wollen nicht arbeiten?
Bei uns ja, auf der Uni. Ja, sind faul. Ich habe ja schon in der Schule gesehen. Die waren mit genügend zufrieden. Für mich war alles außer sehr gut eine Beleidigung. Immer. Immer. Mein Vater war mein Golf, die Leute waren mein Golf zufrieden. Für mich war der 500er Mercedes gerade nicht genug. Also ich habe immer hohe Standards gehabt. Wenn man klar, an der Spitze ist es schöner als woanders. Und das habe ich damals schon, ich kann mich erinnern, das erste Mal, es war 87, da gab es in Österreich eine Wirtschaftszeitung, die hat geheißen, der Trend. Und ich habe mich immer schon für Wirtschaft interessiert und für Geld. Und die habe ich irgendwo erstanden, weil die gab es gar nicht so leicht zu kaufen. Damals, das war ja, Österreich war ein armes Land, und da habe ich gekauft. Und da war ein Interview mit Herrn Herrhausen, der war damals der Chef der Deutschen Bank. Und da ist er oben in seinem Tower auf der Deutschen Bank gestanden, hat gesagt, wir sind oberer als oben. Und da habe ich gedacht, dort gehöre ich hin. Und da war auch klar, dafür muss man arbeiten, fleißig sein.
Wenn du das schon so früh in dir hattest, du hast gerade erzählt von dem Restauranterlebnis, wo du gesagt hast, ich brauche nicht selbst kochen, sondern ich erwarte von euch, dass ihr quasi euch ein Restaurant leisten könnt und 500 der Mercedes, sinngemäß. Als
Nein, ich habe gesagt, ich habe nur gesagt, wieso könnt ihr euch keinen leisten? Ich habe gesagt, ich werde mir einen leisten können, ich werde nicht selbst kochen müssen.
Das fanden deine Eltern damals aber nicht so gut.
Das wäre eine Untertreibung, wir haben um Geld extrem gestritten. Und es war halt da war so üblich, dass man Ohrfeigen bekommen hat. Aber zwar saftige. Und wie gesagt, wäre es heute eher so ist, mein Sohn wäre zum Spaß sagt, ich muss dem Papa die Ohrfeige geben. Es okay. Tut jetzt nicht weh, aber es wäre so ein Spielchen. Ja, da gibt es von mir eine Revanche, aber die Zeiten ändern sich. Ich habe ihn, ja.
Wie haben denn deine Eltern deine Ambitionen dann wahrgenommen, als du ein bisschen größer wurdest?
Am Anfang sehr kritisch, meine Mutter hat es natürlich später etwas unterstützt, aber wir haben auch viel gestritten und mein Vater bis zum Ende eher schwierig.
Bis zum Ende ist der verstorben?
Ja, okay. Mit aber allerdings mit fast 90, also ich habe gute Gene.
Wie lange, wie alt warst du damals?
Das war erst dieses Jahr,
27. Das tut mir leid. Das heißt, als du dich aus deiner Familie, du hast entschieden, ich möchte anders sein, leben als meine Familie, ja. Mir das vorgelebt hat und ich muss mich jetzt hier oder ich will mich hier rauswinden und es gab relativ wenig Motivation, sondern eher Bremsen, mit Ausnahme von deiner Mutter, die gesagt hat, das ist irgendwie ganz
cool. Ja, aber auch also das war nicht immer motiviert. Ja, ich habe gekämpft, ich war klar, ich will eine Spitze. Ich will reich sein, ich will Freiheit haben. Damals gab es ein Lied, If You're Going to San Francisco. Und ich habe mir gedacht, ich will nach San Francisco fliegen können, jederzeit, ohne irgendjemand fragen zu können, müssen. Mir es jederzeit leisten zu können, das First Class. Immer.
Was du geschafft haben dürftest.
Das kann man sagen. Was übrigens auch viele meiner Harvard-Kollegen und auch viele andere Leute, die oft viel Geld haben, nicht können, weil die haben Geschäftspartner und die haben irgendwelche schwarzen Hunde im Keller und die haben irgendwelche Partnerschaften private, die sie nicht zufriedenstellen und ähnliches und dann haben sie Affären und die können das nicht so einfach. Da waren alle hellhörig, gesagt, ich kann machen, was ich will.
Freiheit ist das höchste Gut, ein sehr hohes Gut für dich.
Ja, und eines, was bedroht wird, das darf man nicht unterschätzen. Die Europa-Hymne sagt, sind nicht umsonst Freiheit. Freiheit, schöner Gott, der Funken. Aber die wird zerstört. Das ist das, worauf Europa aufgebaut wurde. Frankreich hat nicht geheißen, Liberté, Freiheit.
Hat niemand gesagt Gesundheit, ne? Sondern Liberté, halt Freiheit.
Ja, wobei Freiheit auch was teilweise durchaus mit Gesundheit zu tun hat.
Safe. Was ich meinte, war die Anspielung darauf, dass wir für die Freiheit einschränken, um gesünder zu sein. Das war diese ganze Corona-Lockdown-Zeit, wo die Leute sinngemäß gesagt haben, willst du etwa nicht gesund sein? Dann gib doch deine
Freiheit. Wie gesagt, das kann man durchaus, also es gibt gewisse Fälle, also dass manche dieser Maßnahmen durchaus sinnvoll und notwendig waren, würde ich nicht bestreiten. Dass manche Regeln abstrus waren, dass man in manchen Ländern nicht alleine spazieren gehen konnte, ja, war dumm.
Ja, bin ich bei dir.
Also es war eher so, ja. Also es waren manche Regeln übers Ziel hinausgeschossen und kontraproduktiv. Und das meine ich halt, dass halt derzeit das politische System generell doof geworden ist, um es höflich zu sagen. Ja? Aber hätte man gar nichts gemacht, hätte das dramatische Folgen haben können. Also manchmal muss man solche Dinge machen, aber halt mit Augenmaß. Und da war Österreich relativ gut. Also in Österreich konnte man problemlos spazieren gehen.
Ja, verstehe ich. Lass uns mal kurz so in deinen, nicht Jugend, aber dann hast du in Harvard das Stipendium bekommen und da war relativ klar, okay, ich bin bei Harvard, in Harvard genommen, ich habe die besten Berufsaussichten der Welt, du konntest dir deinen Job aussuchen und bist dann zu JP Morgan.
JP Morgan und dann war ich bei McKinsey, immer als Investmentbanker.
So, da hast du sehr, sehr viel gelernt und irgendwann hast du dein erstes Buch, halt den Investmentpunk.
Ja, das war aber 10 Jahre später. Dazwischen habe ich mich schon noch selbstständig gemacht, Investmentbanking, habe schon begonnen, Wohnungen zu kaufen und so weiter. Das war ja schon alles viel schneller.
Wann war dein Ausstieg? Du hättest ja mit deiner Qualifikation dein Background, weißt du, dann könnte man sagen, der 12-Jährige hat gesagt, der will hier Freiheit haben, aber jetzt sieht er, wie der normale Investmentbanker-Lifestyle ist. Wann hast du dich entschieden, aus diesem Corporate Life auszubrechen?
Es waren zwei Faktoren. Das erste ist, ich habe immer meinen Gehaltszettel angeschaut und da war viel brutto und wenig netto. Da habe ich gedacht, da wird es lang dauern. Und dann war da, haben sie mir gesagt, damals, weil ich immer ein Auto lief, war der Chef von McKinsey, der einen großen Bauch gehabt, der hat gesagt, ein Ferrari war ein Ello. Und dann habe ich gedacht, wenn ich so alt sein muss und so dick sein muss, um ein Ferrari zu haben, wo ich kaum mehr reinpasse, mache ich einen Fehler. Wobei McKinsey ein guter Arbeitgeber war. Also dafür McKinsey nicht schimpfen, die haben sich bemüht. Das ist eine gute Firma. Ja? Und da habe ich gedacht, okay, da muss was anderes machen. Und freiheitsfreie Liebe war ich auch so, Regeln befolgen war nie meins. Und dann habe ich gedacht, okay, dann machen wir es auf eigene Rechnung.
Aber dann dieser Schritt aus einem hochdotierten Angestelltenverhältnis, was hast du damals verdient?
Ja, schon sechsstellig.
Okay, das.
Aber brutto, netter war es ja nicht sechsstellig.
Ja, das ist natürlich ein Problem. Da rauszugehen, ist ja für viele sehr, sehr schwierig. Also den Talk, den ich in vielen so Corporate-Lunchbreaks höre, ist, ja, dann machen wir uns nächstes Jahr selbstständig. Alle werden da verrentet, nicht alle, aber die meisten werden da verrentet, sprechen aber jede Pause darüber, wie sie sich selbstständig machen.
Ja, aber der Grund ist eines. Wenn die Leute weil hohe Fixkosten haben, was ich gesagt habe, Villa, ja, Dienstwagen und Leasingauto und teure Lebenspartnerin vielleicht noch eine Affäre, ja, weil die Lebenspartnerin nicht glücklich ist und so weiter, dann geht es nicht mehr. Wenn dann wieder die Fixkosten. Sonst kommt der Kuckuck. Das ist der Unterschied. Ja, ich habe noch keine Fixkosten gehabt.
Aber hattest du keine, also in diesem Investmentbanker-Lifestyle, da hattest du noch keine coole Wohnung, kein cooles Auto.
Ja, da, wie gesagt, in New York hat es kein Auto gebraucht und natürlich am Anfang hast du immer gearbeitet und du hast ja noch nicht netto so viel verdient. Das darfst du nicht unterschätzen, ja. Das kommt erst später. Ja, mit 60.000, 70.000 im Jahr kannst du nicht so viel kaufen. Ja.
Genau, aber da kannst du dich daran gewöhnen, zum Beispiel jeden Tag essen zu gehen.
Ja, das habe ich sonst auch immer gemacht, das war egal.
Okay.
Aber, nein, sorry, dass ich selbst was mache, nein. Ich habe auch immer Putzfrau gehabt und immer Sekretärin. Sogar als Student hatte ich schon jemanden, der meine Wohnung geputzt hat, meine Wäsche gewaschen hat, weil ich meinen Job mehr verdient habe, als ich der Putzfrau gezahlt habe. Sorry. Also.
Das war ja relativ schnell klar, dass das für dich funktioniert. Ne? Das funktioniert jetzt nicht unbedingt für die Lehramtsstudentin, obwohl für die auch, die kann eine Nachhilfe geben.
Also wie gesagt, auch das, ja, es gibt, kommt auf an welche Lehrer. Also ich kenne einen Lehrer, der tatsächlich viel Nachhilfe gibt, der ist 34 und hat 17 Wohnungen.
Und das ist aber, lass mal kurz hier deine Vita zu Ende gehen. Ja. Du bist dann, für dich war klar, ich will Freiheit, ich gehe raus. Und hast dich selbstständig gemacht mit einer Investmentbanking-Bude und hast du so Deal Advisory gemacht?
Ja, Deal Advisory, Geldbeschaffung, M&A Advisory, Real Estate Transaktionen beschaffen. Am Anfang war es Hotel selbstständig, da habe ich für ein Private Equity vor auch viel beraten. Und so hat sich das entwickelt, ja.
Ja, ich meine, du hattest ja ein Skillset, was in Demand war, ne?
Ja, also, sicher.
Und das zu verkaufen vernünftig, das hast du verstanden.
Ja, also ich war geschickt genug, das zu machen. Am Anfang war es wirklich hart, aber Schritt für Schritt ist das gegangen.
Wie war dein Gehaltssprung von letztem Gehaltszettel angestellt auf nächstes Jahr, erstes Jahr in Selbstständigkeit?
Die ersten zwei Jahre waren hart, aber nachher ist es recht gut gegangen.
Aber du hast die ersten zwei Jahre immer noch weniger verdient, als du im Angestellten.
Das kann man nicht so genau sagen, das hängt immer davon ab, wie, also brutto ja, netto nicht zwingend. Weil du ja als Unternehmer in einer Körperschaft weniger Steuern bezahlst und zusätzlich auch Möglichkeiten hast, mehr von der Steuer abzuschreiben, weil du es ja, wenn du es beruflich nutzt und wenn du immer arbeitest, dann ist das relativ viel. Ja.
Klar. Dienstwagen und so, ne?
Dann, wenn du ihn auch beruflich nutzt oder der Voraussetzung. Ja, also wenn man es verwendet, dann ja. Wenn man es nicht verwendet, nein. Also es muss schon auch so gelebt werden. Ja, ich sage vielleicht auch ein Beispiel, was ich auch in meinem neuen Buch beschreibe, ja. Wenn du sagst, ich kaufe jetzt als Angestellter Immobilien in einer fremden Stadt, kann ich mir natürlich auch ein Elektroauto von der Steuer abschreiben, weil ich ja es brauche, um zu den Immobilien zu fahren. Das ist legitim, wenn ich dann auch mit dem hinfahre. Aber wenn ich sage, naja, ich habe aber keine oder ich habe Kinder, die arbeiten für die Firma, die haben die Immobilien noch nie gesehen, dann ist Steuerbetrug. Das geht nicht.
Verstehe ich. Das ist ja wieder, be honest, Prinzip Nummer eins. Ja, die Wahrheit, ein tatsächlich sehr, sehr hohes Gut. Finde ich interessant, dass das für dich so weit oben steht. Es ist sowieso selbstverständlich, sondern du siehst scheinbar, so interpretiere ich jetzt mal, in deinem Umfeld oder in einem Umfeld von erfolgreichen Menschen, dass längst nicht alle Erfolgreichen ehrlich sind, aber für dich ist es so ein besonderer Wert.
Ja, ich meine, ich sehe halt auch manche, die halt krumme Dinge machen, die jetzt sind halt nur temporäre Gäste am gedeckten Tisch.
Sieht ja, verstehe ich.
Immer wieder braucht man nur noch die Zeitungen schauen.
Ja, verstehe ich.
Sieht man in der Kryptobranche, hat was gesehen, wie es das kollabiert ist, in der Immobilienbranche sieht man es jetzt, braucht man nur schauen.
Dann warst du vor, so, das war 2010, hast du das Buch geschrieben, ne?
Ja.
oder dann wurde es publiziert. Ja. So, davor warst du ein paar Jahre selbstständiger Corporate
Advisor und hab dann auch schon Immobilien gehabt.
Und hast halt auch schon deine ersten Immobilien gemacht und dann hast du das ja quasi in deinem Buch mehr oder weniger verarbeitet. So. Wie hast du dich angezogen? Heute rennst du ja nicht mehr immer mit Irokesen und Lederjacke rum, aber das hast du ja in diesen ersten Investment-Punk-Jahren gemacht. Wann kam der Switch von Anzug auf Lederjacke?
Also relativ rasch. Also wenn ich nicht mehr angestellt war, konnte ich ziemlich machen, was ich will. Ja. Und es gibt natürlich verschiedene 50 Shades of Grey, aber so brav zu sein, musste ich dann nicht mehr. Und ich trage auch jetzt Lederjacken, so ist nicht nur bei 35 Grad draußen, ist es etwas zu heiß.
Verstehe ich, ja, hier ist wahrscheinlich auch so 25 drin.
Das macht keinen Spaß.
Ja, das ist Spaß. Spaß und Freiheit, du kannst anziehen, was du willst, du musst aber keine Lederjacken.
Ja,
anziehen.
Das bringt auch nichts, weil es zu heiß ist. Wofür?
Ja, verstehe ich.
Oder Doc Martens Stiefel sind auch zu heiß, da schwitze ich zu viel derzeit. Beim Musikfestival sind es perfekt.
Gibt es ein Lieblingsfestival von dir?
Ja, Wacken finde ich, aber auch fairerweise Tomorrowland war richtig geil, wo ich heuer war. Also mache immer viele Sachen.
Nice. Dann, okay, ich habe verstanden, dass dieses Revoluzzer-Gen schon sehr, sehr früh, sehr tief in dir war. Das wurde nicht in die Wiege gelegt, sondern du sagst, hast gesagt, ich will das machen, ich will reich werden, was der Weg dazu? Und ich sag mal, mit einem 1-0-Abi. Und
ja, Reich und Freiheit.
Reich und Freiheit. Das eine bedingt ja mehr oder weniger das andere.
Jein, nicht zwingend, aber oft. Also ich sag mal so, es gibt Leute, die Freiheit mit wenig schaffen. Hm? Auch die gibt's. Du sagst, ich bin jetzt eine Art Aussteiger und lege auf der Alm mit ein paar Kühen, aber das war nicht meines.
Ja, das ist ja auch nicht so wirklich frei, weil du kannst, wenn du auf der Alm dich entscheidest, ich möchte doch in der Stadt wohnen, finde ich besser, dann bist du ja nicht mehr frei.
Ja, aber
in
es gibt Leute, ich sag mal so, es gibt, oder du kannst sagen, ich will auf Bali leben und dort ist auch nicht so teuer. Es gibt schon, also es bedarf nicht zwingend viel Geld, aber für mich wäre sowas nicht, sage ich dazu.
Ja, aber du hast halt viel, also ich verstehe diese, ich glaube, da gibt es den amerikanischen Blog, Mr. Money Mustache ist, glaube ich, so der ganz große, der halt sinngemäß sagt, du kannst mit 400.000 Euro von den Zinsen leben, wenn du halt nur streng genug sparst, aber die Gefahr ist natürlich immer, also zum einen aus meiner Sicht musst du dich den ganzen Tag mit Geld beschäftigen, weil wenn du ein Müsli einkaufst, ist es jetzt da billiger oder da, das heißt, bist du wirklich frei, wenn du gucken musst, wo du dein Müsli herbekommst? Vermutlich eher nein, deswegen also verstehe ich für mich, dass Geld, also Vermögen und Freiheit irgendwie verwoben sind. Das eine ist ohne das andere möglich, aber idealerweise ist man reich und frei.
Aber viele in der Mittelschicht haben genau das Gegenteil, nämlich Sklaventum. Ja, das meine ich, das ist aber so, jemand, der auf der Alm lebt, hat kein Sklaventum. Wenn ich jetzt Schulden habe, bei der Bank fürs Eigenheim und vielleicht der Scheidung und der Leasingauto, was ich nicht zahlen kann, wo ich, wenn ich den Vertrag auflöse, nochmal eine Nachzahlung leisten muss, dann muss ich, egal, wenn mein Chef sagt, ja, sich arrogant auf und mich anschreit, muss ich ihm trotzdem den Arsch kriechen und sagen, danke, dass du mich anschreist, in welchem Winkel darf ich denn den Arsch kriechen? Rechts, links oder in 33 Grad 50? Weil wenn ich es nicht tue, habe ich halt mein Einkommen nicht und dann kommt der Kuckuck. Dann wäre ich obdachlos.
Wie wird man denn reich?
Also es ist eine Kombination von Fähigkeiten und Eigenschaften. Also es gibt mal grundsätzlich, würde man sagen, das erste Mal, dass man sagt, muss mal genügend verdienen. Das heißt, muss in einer Branche arbeiten, wo das geht. Man muss fleißig sein, ja, und man muss Gas geben und klare Ziele haben, dass man was will. Dass man
Fleiß, will. Klare Ziele und in der richtigen Branche.
Ja, und man muss es umsetzen können. Also man muss auch das, was man sich vornimmt, umsetzen. Also das sind so die wichtigsten Punkte. Also ich sage mal so, als Steuerberater, ITler oder in dem Coaching-Geschäft, wo ich bin, auch in der Finanzbranche, muss ich ja anstrengen, kein Geld zu verdienen. In Tourismus, in der Hotellerie, bei Airlines ist eher schwierig, Geld zu verdienen oder im karitativen Bereich. Ja. Gibt es auch überall Leute, die Geld verdienen, aber es ist deutlich schwieriger. Ja. Das Zweite ist, ich muss meine Steuerlast optimieren. Das geht als Unternehmer viel besser, aber auch als Angestellter gibt es gerade mit Immobilien viele Möglichkeiten oder auch mit Elektroautos und anderen Dingen. Muss man lernen. Bei mir gibt es das Steuerelite-Training, da kann man es lernen.
Was ist ein fairer Steuersatz?
Ich würde sagen, zwischen 20% und 25%. Und dann werden auch die Anreize nicht zerstört. Ja, der Staat braucht Einnahmen. Ich bin noch streng dagegen zu sagen, ich flüchte jetzt nach Dubai und nach Zypern. Die Leute, die das machen, die werden alle Probleme bekommen. Wenn man in einem Staat leben will und gute Geschäfte machen will, muss man auch da sein. Aber 50% ist Raub, da wird man nicht reich. Das ist Raubzug. Und das zerstört auch die wirtschaftlichen Anreize. Deswegen, und auch teilweise die staatlichen Einnahmen steigen teilweise, wenn die Steuern gesenkt werden. Natürlich nicht auf null, das geht nicht. Und auch nicht auf 5%, aber auf ein normales Maß. Ja. Und das ist nicht 50%. Ja. Und das zahlen ja auch nur Angestellte, Unternehmer zahlen sie nirgendwo auf der Welt. Und Das kann man lernen, wie man muss man das Steuersystem verstehen. Das Steuersystem ist gebaut für gescheite und reiche Leute, nicht für Arme. Muss man verstehen. Und das lehre ich, Steuerelite-Training. Dann das nächste ist, dass du keine dummen Ausgaben machst. Ich sage jetzt nicht, dass du Verzicht üben musst, aber dass du auf die groben Dummheiten verzichtest. Eigenheim auf Schulden, teure neue Möbel, neues Leasingauto, ja, wo man nochmal jetzt 8% Zinsen zahlt, Konsumschulden, Alkoholismus, Drogensucht, Spielsucht, Konsumsucht, teure Lebenspartner, die dir Energie und das Geld rauben, Scheidung. Ja, das sind so die grundlegenden Dinge, wo die Leute das Geld auspacken. Und das habe ich mir alles erspart, den ganzen Blödsinn habe ich erspart. Ja? Ich lebe sehr gut, nur ist ein großer Unterschied, wenn ich jetzt sage, ich nehme ein Hotel, das teuerste Hotel im Urlaub für 1.000 Euro pro Nacht und das Geschäft läuft noch schneller, schlechter, dann nehme ich das zweiteuerste oder weniger teuer als um 500. Ist es schmerzhaft? Ja, kann ich es machen jederzeit. Muss ich ein KW im Restaurant bestellen? Nein. Muss ich First Class fliegen? Nein, es geht auch die Business Class.
Okay, also.
Ja, wäre der andere, der das Eigenheim hat, und das kann der in der Mittelschicht sein, der kriegt das nicht los. Die Affäre kriegst du auch nicht los. Und die Drogensucht und den Alkoholismus kriegst du auch nicht so leicht los. Deswegen hat mein Sohn gesagt, die Schnapsdrossel. Und wie gesagt, der Papa ist ein Schnapsdrossel, aber ich wusste, er versteht's. Ja. Und das vierte ist, das Geld sorgsam, strategisch, steuereffizient und gut, mit gutem Risikomanagement ertragreich investieren. Und so, dass man auch ein passives Einkommen erzielt. Das sind so die vier Punkte. Und einige Fähigkeiten, die man braucht, Fleiß, Faulleute werden selten reich, gutes Risikomanagement, Bilanzen lesen können, gutes Verständnis für Zahlen, man sollte sich verkaufen können, man sollte Verständnis für die digitale Welt haben, das sind alles Fähigkeiten, die man auch braucht, Verständnis für Steuern, grundlegendes Rechtsverständnis, alles Themen, die meisten Leute ablehnen. Und ich verstehe von meisten Dingen nichts, ich habe vier linke Hände, interessiert mich nicht, ich verstehe auch nichts von ausgeglichenen Sachen und Yin-Yang und Yoga, aber ich verstehe was von Kohle. Und das lehre ich.
Ich glaube, das ist unbestritten, dass du was von Kohle verstehst. Ne? Das heißt, es gibt die drei Bausteine, selbst Geld verdienen durch eigene Arbeit, Steuergestaltung und Steuerverstehen und das selbstverdiente Geld wieder investieren und idealerweise nicht
für privaten... Ja, und aufpassen, dass man keinen finanziellen Dünnschiss hat, indem man deppert ist.
Ja, genau, und nicht, ja. Nicht deppert sein. Das, ich habe das
ja, und, selbstverständlich. Und das ist der große Unterschied, dass ich... Das darf man nicht unterschätzen, ja. Ich lebe sehr gut, ich habe einen Aston Martin und ich habe zwei Sekretärinnen und ein wunderschönes Büro und eine tolle Wohnung und ich mache herrliche Urlaube und alles. Aber die großen Fixkosten habe ich nicht. Und das haben viele Leute, die selbst kein Geld haben. Die haben hohe Fixkosten, die haben höhere als ich.
Ja, verstehe ich. Ich habe damals dein Buch gelesen, den Investment Punk, ich glaube 2011 oder 2010, da war das relativ neu und da war das große Hype-Buch und habe da viel raus mitgenommen. Was ich unter anderem mitgenommen habe, ist, kaufe keine Immobilie, in der du selbst wohnst und kauf keinen Neuwagen. Und jetzt gerade, ich sag mal, vor so 3-4 Jahren, sah ich habe das immer allen erzählt, wer nicht zur Miete wohnt, ist doof. Ne, wer einen Neuwagen bestellt, ist auch doof. Du brauchst einen guten Gebrauchtwagen, idealerweise eine Premium-Marke, die du halt mit 50% Wertverlust an Jahr 2 kaufst. So, das war, ich habe quasi dein Buch immer wieder repetitiv von mir gegeben, das versucht den Leuten zu erklären. So, und dann fand ich mich aber wieder in der Umgebung jetzt, ich sag mal, vor 2 Jahren, wo jeder Idiot, der sich so ein Eigenheim auf Pump gekauft hat, ich wohne ja hier in Köln, alles, was nur im Entferntesten im Ring einer Großstadt ist, hat einfach das Doppelte an Wert gewonnen. Und die Leute sind, die größten Idioten, sind echt reich geworden mit eigentlich dummen Entscheidungen in Eigenheime.
Also Nummer 1 ist die Frage, ob sie reich geblieben sind, weil sie hätten das wieder verkaufen müssen. Jetzt bringen sie die variablen Zinsen in der Regel um. Aber du wärst, wenn du, ich gebe ein Beispiel. Ich hatte jemanden aus Stuttgart, der mir stolz erzählt von seinem Eigenheim. Das war ein Familienhaus, hat er für 1,3 Millionen gekauft und 300.000 Sanierung gesteckt. Er hat gesagt, das ist jetzt 3 Millionen oder 2,8 Millionen wert. Er hat gesagt, das war nicht kein guter Deal, weil damals hast du in Stuttgart kleine Wohnungen für 50.000 bekommen. Das heißt, für die 1,5 Millionen hättest du 30 kleine Wohnungen bekommen. Und die haben 180.000 Miete heute. Und von 180.000 Miete könntest du nicht nur die Miete für dein Eigenheim zahlen, sondern für den ganzen Palast, ein Bändler davor, ein Butler auch. Das war kein gutes Geschäft. Das meine ich. Das heißt, die Wertsteigerung wäre auf allen Immobilien und auf Anlegerimmobilien teilweise noch mehr.
Das ja, heißt, okay, verstehe ich.
Das heißt, ja, die Eigenheime sind gestiegen und die Anlegerimmobilien teilweise durchaus noch mehr. Und die haben aber oft Fixzinsbindung gehabt, die produzieren einen Mietertrag, da bist du weniger der Scheiße als die, die jetzt ein Eigenheim haben.
Ja, okay.
Außer du hast es übertrieben bei der Finanzierung, du hast zu viel Schulden aufgenommen, du hast schlechte Immobilien gekauft und ähnliches. Also Dinge, die ich gesagt habe, kaufst keinen Dreck, kaufst kein Dacia oder Reliant.
Wie viel Eigenkapitalquote ist aus deiner Sicht vernünftig für eine Anlageimmobilie?
10% Eigenkapital plus die Nebenkosten. Und bei der ersten Wohnung solltest du 5.000 bis 7.000 Reserve haben. Das heißt aber nicht, dass du bei 10.000, 70.000 Reserve brauchst, weil nicht gleichzeitig alle Mieter nicht zahlen oder alle Heizungen nicht funktionieren.
Aber wenn du die erste Immobilie kaufst, die Wahrscheinlichkeit ist ja hoch, dass du kein Mehrfamilienhaus kaufst.
Ja, sondern bei der ersten Wohnung würde ich auch empfehlen, mit einer Wohnung zu beginnen, damit man es lernt. Das, die Fehlerquote ist auch nicht so hoch und man bekommt heute für 100.000 in vernünftigen Lagen Einzimmerwohnungen.
Ist das immer noch so?
Ja, ja, sicher. In Mannheim, in Lübeck, in Kiel, in Nürnberg kriegt es über.
Aber sagst du nicht, man sollte da kaufen, wo man sich auskennt?
Ja, natürlich. Aber manchmal ist halt, wenn man sich auch in Görlitz wohnt, muss man reisen. Das ist ein scheiß Markt. Wenn man im Rhein-Main-Gebiet lebt, hat man es vor der Tür. Ja, in NRW hat man es teilweise vor der Tür, teilweise sollte man nicht kaufen. In Gelsenkirchen würde ich nicht kaufen.
Wo würdest du nicht kaufen, wo würdest du kaufen?
In Bonn kann man kaufen oder in Koblenz, wo ich war, oder in Speckgürtel von Düsseldorf oder Köln.
Woran machst du das fest?
Gibt es eine Vielzahl von Kriterien, die ich in meinen Kursen wie dem Betongold-Training beschreibe, aber vielleicht eine kurze Zusammenfassung. Wie schaut es aus? Ist die Wirtschaft stark und diversifiziert? Gibt es Zuwanderung? Gibt es Wohnungsüberschuss oder Wohnungsmangel? Gibt es wenig Platz? Ist die Politik einigermaßen wirtschaftsfreundlich? Gibt es große klimatische Bedrohungen und so weiter? Aber das muss ich dann schon noch im Detail analysieren. Ja. Das ist schon eine Detailarbeit. Das kann man nicht so generell sagen. Ja.
Okay, das heißt,
man muss es erlernen, das Geschäft. Ich würde immer raten, dass man das Geschäft vorher lernt, bevor man es
tut. Okay, und die Einstiegsdroge quasi wäre eine Einzimmerwohnung um die 100.000. Du sagst, man braucht 10.000 plus die Kaufnebenkosten. Kaufnebenkosten sind so 5% oder so?
Na, 12%. Also ungefähr 10 bis...
Wow, ich habe noch nie eine Immobilie gekauft. Ne?
Ja, mehr Zeit, musst meine Bücher lesen und meine Kurse anschauen und dein Vermögen aufbauen, weil davon kannst du leben. Das Ziel ist, wenn du jedes Jahr eine Einzimmerwohnung kaufst, nach 10 Jahren hast du 10, hast du nach 25 Jahren, wenn das abbezahlt ist, 50.000 inflationsgesichertes passives Einkommen.
Ja.
Und wenn du zwei pro Jahr kaufst, also 40.000, hast du 100.000. Das entspricht einem Arbeitseinkommen von 150.000, weil das steuereffizienter ist. Also da bist du, kannst davon leben. Und während sich andere über Altersarmut, hohe Heizkosten, Inflation und ähnliches Gedanken machen müssen, überlegst du dir, ob du im Winter nach Marbella oder nach Gran Canaria fliegst. Das ist der Unterschied.
Sorry, dass ich hier so ungefragt reinquatsche, aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar, wie kann ich besser werden? Wie kann ich bessere Gespräche führen? Mein Ziel ist es, der beste Podcast-Host Deutschland zu werden. Und da ist sicherlich noch ein langer Weg hin. Aber was denkst du, wie kann ich bessere Gespräche führen? Wo habe ich die falsche Frage gestellt oder die richtige Frage gestellt? Ich bin mega gespannt auf dein Feedback. Schreib es mir gerne per Instagram, ben_ungeskriptet oder bei YouTube in die Kommentare. Ich freue mich auf dein Feedback. Danke und jetzt geht's weiter. Warum ist es klüger in Immobilien zu investieren als in Aktien oder ETFs?
Also Nummer eins sage ich nicht immer entweder oder, sondern beides. Aber Immobilien haben einige Vorteile, die dir vor allem mal die Vermögensbasis bringen, vor allem das passive Einkommen. Gute Wohnimmobilien haben ein ziemlich planbares, laufendes Einkommen. ETFs haben das meistens nicht. Aktien mit Dividenden können oft gekürzt werden und du hast oft Quellensteuern, das heißt die Rückholung dieser Quellensteuern, der sogenannten Withholding Tax, ist relativ aufwendig. Zum Beispiel gibt es in der Amerika oder in der Schweiz. Zweiter Punkt. Immobilien sind inflationsgeschützt. Das sind manche Aktien fairerweise auch, aber bei Immobilien hast du das doch, wenn du gute kaufst, wo es starke Zuwanderung gibt und Wohnungsmangel, werden die Mieten vielleicht sogar mehr als die Inflation steigen. Dritter Punkt. Immobilien sind extrem steuereffizient. Das heißt, wenn du teilweise kannst du sogar Geld vom Finanzamt zurückbekommen und du kannst mit fremdem Geld arbeiten. Das heißt, die Bank gibt dir relativ günstiges Geld, das heißt, du kannst viel schneller wachsen, als was du mit ETFs oder Aktien machen kannst. Du kannst dann mit Aktien auch viel Geld verdienen, wenn du wirklich die Aktien analysierst, sodass du vielleicht mal ein Tesla oder Apple-Aktie zeitig erwischt. Das kostet viel Energie und Zeit und Bilanz-Know-how. Oder wenn du tradest oder wenn du Stillhaltemodelle machst. Aber das sind dann Dinge, die auch genauso wie das Immobiliengeschäft erheblichen Aufwand und erhebliches Know-how erfordern, vielleicht noch mehr. Zum Beispiel Stillhaltemodelle erfordern finanzmathematisches Know-how und auch sehr viel psychologische Disziplin.
Vielleicht musst du kurz erklären, was ein Stillhaltermodell ist.
Dass du eine Aktie kaufst und darauf Call-Optionen verkaufst, um ein passives Einkommen zu generieren. Also das sind komplexe Dinge und die Immobilie kaufst du, legst sie ins Portfolio, Miete zahlt den Kredit ab, musst dich um die Verwaltung kümmern und am Ende kannst du davon leben. Und das ist bei den Aktien nicht so leicht. Und bei ETFs ist der Vermögen, ist vielleicht ein Vermögenserhalt, aber du wirst nicht reicher. Mit Immobilien kannst du reich werden.
Ja, jetzt sagt man aber, also du sagst, du kannst bei Immobilien fremdes Geld benutzen. Das kannst du ja theoretisch bei Aktien auch, nur die Beleihungsquote ist ja dann...
Ja, und das ist ein anderes Risiko. Bei der Immobilie ist jetzt nicht so, wenn die Immobilien mal fallen, dass die Bank sofort fällig stellt. Außer du übertreibst das, du hast mit 110% finanziert. Und das ist schlechte Immobilien. Aber wenn du jetzt sagst, ich habe eine Aktie, beispielsweise kaufst du es für 100 und hast 60 Fremdkapital oder 50. Und dann hast du 50 Fremdkapital. Ungefähr kriegst du mal Lombardkredit, also Wertpapierkredit, ungefähr 50%. Bei der Immobilie kriegst du 80. Aber nimm mal 50 her und die Aktie fällt nur einen Moment auf 52 oder 54. Nur einen Moment wird die Position liquidiert und dein ganzes Geld ist weg. Auch wenn sie nachher wieder auf 70 geht, was oft der Fall ist. Mhm. War oft, am Anfang kenne ich einige Leute, die das gewischt hat, am Anfang von Corona, wo die Aktienmärkte so gecrashed sind, die mit Aktienpositionen mit Hebel sind liquidiert worden und nachher sind die Aktien massiv gestiegen und die haben kein Geld mehr gehabt.
Aber wenn man das beispielsweise durch ein rückbesichertes Immobilienportfolio oder durch ein Immobilienportfolio rückbesichern würde und sagt, ich will keinen Stop-Loss bei minus 50, sondern ich gehe das langfristig, wäre doch auch eine fremdkapitalfinanzierte Aktienanlage vernünftig.
Das ist nur für Profis, weil die Bank das nicht macht.
Okay.
Die Bank macht das nicht, außer du legst vollkommen den Cash. Aber sonst macht sie es einfach nicht.
Okay, das heißt, du vertraust darauf oder es ist so, dass die Fälligstellung bei einem kurzfristigen Kurzverlust von einer Aktie stellt die Bank den...
Ja, das wird automatisch gemacht in der Regel.
Automatisch,
okay. Auch der Broker, das ist fast immer der Fall.
Okay.
Außer du bist sehr reich und hast große Vermögenswerte als Sicherheit.
Genau, das wäre ja...
Ja, aber das ist eher für Private Banking Kunden im Millionenbereich.
Okay. Jetzt habe ich mal gelernt, irgendwann im Studium, there is no free lunch. Also es gibt quasi im Finanzgeschäft keine Dinge, die umsonst sind. Das heißt, wenn eine Bank mir Geld leiht, um eine Immobilie zu kaufen, dann trage ich ein gewisses Risiko und ich trage ja quasi das Marktpreisrisiko dafür und ich mache die Servicedienstleistung von, ich finde die Wohnung, ich renoviere die und ich vermiete die und gucke halt, dass der Mieter die Miete auch bezahlt. So, das heißt, ich trage ja quasi in dem Moment, wo ich mir so ein geleveragedes, also ein gehebeltes, mit Fremdkapital gehebeltes Immobilienportfolio aufbaue, trage ich das Marktpreisrisiko des Immobilienmarktes. Und trotzdem sagst du, damit kann ich schlafen und das ist okay, selbst wenn ich 90% fremdfinanziere.
Ja, aufs ganze Portfolio solltest du auch nicht 90% haben, das ist nur ganz am Anfang, aber mittelfristig ist aufs ganze Portfolio 50-65% maximal. Und es sind zwei Dinge, du hast in der Regel eben ein Mieteinkünfte, das heißt, du hast einen gedeckten Kredit. Bei vielen Aktien hast du keine Einkünfte, das heißt, du musst die Zinsen bezahlen. Ja, das macht teilweise erhebliche Beträge aus. Bei einer Immobilie hast du die Mieteinkünfte. Es kann mal sein, dass du eine Sanierung zahlen musst, okay, oder dass der Mieter nicht zahlt, aber bei guten Immobilien ist das einmal gedeckt. Das ist das Erste.
Ja.
Und das Zweite ist, dass wiederum gute Immobilien, also wenn du dir das auch historisch anschaust, mehr als 30%, außer du hast völlig überteuert eingekauft, haben sie selten verloren. Bei Aktien kann es mal schnell 70% gehen oder 30% geht manchmal am Tag. Das ist vielleicht schon auch etwas signifikanter.
Okay, das verstehe ich. Dann haben wir aber die Komponente, also wir haben, wenn jetzt jemand laufend Vermögen aufbauen will, sage ich, ich möchte mir jetzt die nächsten 10, 20 Jahre Zeit nehmen und Vermögen aufzubauen. Ich arbeite in einem Job als, keine Ahnung, Investmentbanker oder als irgendwas, was Geld verdient. Dann gibt es einen erheblichen Steuereffekt, wenn ich das mit Fremdkapital mache, wenn ich es abschreiben kann und quasi die hohen Angestellten, die hohe Steuerlast als Angestellter damit kompensiere, dass ich eben Immobilien dagegen rechne und Immobilienkredite dagegen rechne. Verstehe ich. Wenn ich jetzt aber so ein punktuelles Investment hätte, ich nehme an, ich erbe jetzt 5 Millionen. So, ist das klüger, das in ein Immobilienportfolio zu stecken, also dann quasi 5 Millionen nochmal zu beleihen, dass man 50-50 hat oder vielleicht 6 Millionen zu leihen? Oder ist das klüger, die 5 Mio in ein Aktienportfolio, ein breit gestreutes
Weder noch, sondern eine Streuung, dass ich es gesagt habe, anders gestreut. Ich würde sagen, zum Beispiel, du sagst jetzt, ich nehme 2 Millionen und kaufe für 10 Millionen Immobilien oder für 8 Millionen Immobilien. Oder für 6 Millionen Immobilien, je nachdem, ob du gleich laufendes Einkommen haben willst oder eher Vermögen aufbauen willst und später mehr laufendes Einkommen haben willst. Du investierst zum Beispiel 250 bis 300.000 in Gold. Je nachdem deine riesige Bereitschaft, investierst du 250 bis 400.000 in Kryptowährungen, in Ansparplänen. Dann nimmst du vielleicht 1 Million auch für Aktien. Aber dann musst du dich auch damit beschäftigen, oder 800.000 für Aktien. Dann hast du vielleicht noch Beteiligungen oder andere Special Assets oder auch dein eigenes Unternehmen. Und dann hast du immer eine Cashquote von 10% von etwa 500 bis 600.000. Und dadurch, die Immobilie mit Schulden hast, ist auch der Cash kein Problem.
Das habe ich nicht verstanden.
Dadurch, dass du, der Cash wird zwar entwertet, aber die Schulden werden auch entwertet.
Das heißt, über ein fremdfinanziertes
Immobilienportfolio profitierst du von der Inflation.
Inflation, das ist ja quasi, wäre ein Inflationsschutz fürs gesamte Portfolio. Das heißt, es wäre vielleicht sogar klüger, nicht, selbst wenn ich sage, ich habe Angst vor dem Immobilienpreisrisiko, dass wenn ich ein Gesamtportfolio angucke, dass es klüger ist für, nimm jetzt, du hast die 2 Millionen genannt, anstelle für 2 Millionen Immobilien zu kaufen, für 6 Millionen.
Ich habe gesagt, du nimmst 2 Millionen Eigenkapital und kaufst 6 oder 8 Millionen Immobilien, das habe ich ja gesagt.
Genau, das meine ich ja. Ich versuche das nur das heißt, wenn ich habe die 5 Millionen Gesamtportfolio, so, dann versuche ich irgendwie einen Inflationsschutz zu bauen, dann könnte ich einen Inflationsschutz bauen, damit, dass ich 2 Millionen nehme und die dann wieder hebel über Fremdkapital und dann für 6 oder für 7 oder für 8 einen Immobilienkredit nehme und Immobilien kaufe, so dass quasi auch der Rest des Portfolios gegen Inflation geschützt wäre.
So ist es. Es stimmt, sofern die Immobilien werthaltig sind.
Klar, also wir versuchen ja gute Aktien zu kaufen, gute Immobilien und keine dummen Sachen zu machen.
Das muss man lernen. Wohlgemerkt auch bei Aktien, nicht nur bei Immobilien, muss es überall lernen. Aber deswegen nicht entweder oder, sondern beides durchaus.
Aber man muss dann beides lernen. Was ist wichtiger zu lernen, wenn man beides nicht könnte?
Also ich glaube, für die Immobilien kann man mal so die Vermögensbasis, sagen wir das Brot. Ich glaube auch, dass Kryptowährungen, das sind so bei mir auch eine Wildcard, wo du gut traden kannst, die sehr viel Geld wert sein können. Ja? Ich habe auch viele Kryptos, aber das ist eine, so der Kaviar, sage ich immer. Ja? Die Immobilien sind das Brot, von dem du jetzt mal lebst.
Verstanden, lieber Gerald. Hast du noch abschließend etwas, was du der Welt mitzugeben hast, was du noch nicht gesagt hast?
Ja, also ich glaube, es ist Zeit, Vollgas zu geben, wenn du was im Leben aus deinem, ja, wenn du mal zurückblickst, ich jetzt so ungefähr die, nicht ganz die Halbzeit meines Lebens, ich bin 47, wird heuer 48. Ich glaube, ich muss was erleben. Ich muss aus dem Leben was machen. Nicht langweilig herumsitzen, nicht luschi sein, nicht chillen, das ist alles Scheiß. Sondern, egal was du machst, du was erleben, was Geiles machen aus deinem Leben. Vollgas geben, Plätgas geben, was bewegen. Und das andere ist, schwierige Zeiten erfordern tüchtige und ehrliche Menschen. Und die Leute, die jetzt fleißig sind, die geschäftstüchtig sind, die Gas geben, für die stehen goldene Zeiten an. Weil es gibt weniger Wettbewerb, es gibt immer mehr faule Menschen. Das heißt, und gleichzeitig braucht die Welt fleißige, tüchtige, ehrliche Menschen und keine faulen Säcke. Keine irgendwelchen verrückten, dummen Leute. Ja? Die einen Blödsinn machen. Keine Leute, die Raketen produzieren. Das braucht niemand mehr. Ja, wir brauchen Leute, die vorwärts gehen. Was Geiles machen. Und daher wünsche ich jeden von euch, dass ihr zu dieser Gruppe gehört. Dass ihr euch anstrengt, dass ihr euch die Ärmel hochkrempelt. Und dass ihr für euch und für andere Wohlstand und Freiheit erschafft. Und nicht das Gegenteil davon. Wenn ihr das macht, werden die Belohnungen groß sein. Wenn ihr faul seid und nichts tut, wird die Strafe ebenso groß sein.
Dein Wort in Gottes Ohr, lieber Gerald. Herzlichen Dank, dass du da warst. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und das hatte ich ja eingangs schon gesagt, dass ich habe dein Buch halt wirklich damals gelesen und dass du jetzt heute hier am Tisch sitzt und mit mir drüber sprichst, finde ich total, das ist so ein kleiner Kindergeburtstag in mir drin, der sich richtig freut. Also Gerald, herzlichen Dank.
Danke.
Und bis bald mal wieder. Ne?
Alles Gute. Danke.
Danke. Danke, dass du dabei warst. Wenn du Lust hast, noch mehr spannende Menschen hier an meinem Tisch zu sehen, dann lass gerne ein Abo da, gib dem Video gerne ein Like oder lass mir eine Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast da. Das hilft wirklich, mehr Menschen zu erreichen. Ist mir ein großes Anliegen. Jedes Mal, wenn ich eine Mail bekomme, wo da drin steht, hey Ben, ich höre nur noch deinen Podcast und ich nehme so viel daraus mit. Ich bestimme nicht mit allen Menschen überein, die du da am Tisch sitzen hast, aber das sind gute Inspirationen. Das bringt mir für mein Leben etwas. Ich freue mich ein Loch im Bauch und ich würde gerne noch mehr Menschen erreichen. Deswegen Like, Abo und eine geile Bewertung bei Spotify und Apple Podcast. Herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Ben.